Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Stronger Than You. Mein Name ist Jenny Köhn, Bikini-Athletin und Host in diesem Podcast. Heute zu Gast IFBB-Wellness-Profi-Athletin Lisa Maiswinkel. Ihr dürft euch über sehr spannende Themen freuen, denn neben Lisas erfolgreichem Dasein als Profiathletin erzählt sie uns vieles zum Thema LPF-Training, also Low-Pressure-Fitness, eine ganz besondere Atemtechnik, zu der es im deutschsprachigen Raum noch nicht so viel Content gibt. Ihr erfahrt die Vorteile, Anwendung und vor allem, warum diese Atemtechnik nicht nur spannend für Athleten ist. Auch reden wir über Massagen und Physiobesuchen gezielt vor den Shows und natürlich über viele andere Themen. Ihr merkt, sehr umfangreich und viel Mehrwert, und deswegen würde ich mich freuen, wenn die Folge viel Support bekommt in Form eines Abos oder das Teilen auf anderen Plattformen. Wie immer findet ihr auch alle Infos zum Gast in den Shownotes und auch unseren Stronger Than You Code, mit dem ihr bis zu 15% auf die Supplemente von HBN sparen könnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Stronger Than You. Ich grüße euch alle und heute darf ich einen ganz besonderen Gast begrüßen, die wunderschöne und unglaubliche Lisa Maiswinkel. Hallo Lisa.
Oh, hallo und herzlich willkommen.
So, wie geht's dir heute?
Ja, mir geht's super. Vielen, vielen Dank. Ich gucke gerade auf die regnerischen Weinberge, das ist nicht so schön, aber ansonsten geht's mir Sekt.
Oh ja, das Wetter hat sich ja so richtig krass verändert.
Ja, also Sonne ist schon schöner, aber ich meine, den Regen brauchen wir auch, gell?
Ist so. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es geklappt hat. Wir mussten ja einmal verschieben, das zweite Mal hatte ich technische Probleme und umso mehr freue ich mich jetzt, dass es beim dritten Mal endlich geklappt hat.
Ja, mega schön, ich freue mich auch.
Sehr gut. Lisa, magst du dich einmal vorstellen?
Sehr gerne. Ja, ich bin Lisa Maiswinkel, bin aktuell 28 Jahre jung, man weiß ja nie, wann die Leute es hören. Und ja, ich bin IFBB Wellness Pro seit 2021 und wenn wir jetzt schon direkt bei den Wettkämpfen sind, habe ich 2013 mit dem Kraftsport angefangen, 2016 meine erste Wettkampfsaison gemacht und ja, seitdem eigentlich so gesehen fast jährlich Wettkämpfe mitgemacht, immer mal kleine Pausen natürlich, aber genau, bis heute sozusagen. Und bin auch jetzt schon das dritte Jahr in Folge für die Mr. Olympia qualifiziert. Genau, das ist so das Große und Ganze eigentlich, was so den Sport erstmal betrifft. Ja, ich bin gelernte Physiotherapeutin, wissen viele tatsächlich auch nicht. Habe 2019 meinen Bachelor gemacht in der Physiotherapie und ja, arbeite aber gar nicht mehr in der Physio, sondern eben als Coach, als Personal Trainer, Posing Coach vor allem. Und ganz besonders mache ich eben den Sport.
Ja. Sehr, sehr cool. Also echt schon richtig lange. Wie hat das Ganze angefangen mit dem Bodybuilding oder mit dem Kraftsport? 2013 hast du gesagt?
Ja, ich sage, es hat angefangen eigentlich mit dem Abi. Also ich habe 2013 mein Abi gemacht und habe in der Zeit, ja, du hast noch ein bisschen mehr Zeit, ne, weil du musst halt nicht mehr Präsenz in der Schule haben damals. Und ja, wie verbringst du die Zeit? Und dadurch, dass ich schon immer sportlich war, vorher schon, habe ich dann gedacht, okay, du machst irgendwie noch mehr Sport und bin halt dann ins Fitnessstudio gegangen und in der Zeit immer da mehr und mehr und mehr und dann waren es irgendwann 7 Tage die Woche, die Fehler, die man halt so früher gemacht hat. Und damit hat es eigentlich dann angefangen, dass ich halt, ja, immer mehr, sag ich mal, an mir gearbeitet habe und immer mehr über Instagram dann auch, sag ich mal, Übungen gesehen habe, die ich dann ausprobiert habe und so weiter und du dann stärker werden wolltest. Ja, und so kam das eigentlich, dass ich da so reingerutscht bin. Und irgendwann, klar, du lernst dann im Fitnessstudio natürlich auch Leute kennen, hat irgendeine Freundin gesagt, ja, das würde ich gerne mal machen mit der Bühne. Ich habe es nie gemacht. Sie hat es nie gemacht, aber schlussendlich war ich dann diejenige, die da auf der Bühne stand, obwohl ich echt sagen muss, dass ich das ganz am Anfang, wo mir das halt so erzählt wurde, dass es das überhaupt gibt, weil ich hatte überhaupt keinen Plan davon, kannte das gar nicht. Ich fand es echt lächerlich erstmal. Also muss ich echt sagen, weil du denkst, okay, da stehen die nackig auf der Bühne. Ich meine, das hat sich komplett geändert, finde ich. Klar, meine Sicht, aber auch dieser ganze Sport ist ganz anders angekommen und hat sich so extrem weiterentwickelt, dass man das gar nicht mehr so sieht wie damals. So ein bisschen verrufen war es ja damals eher. Es hat sich doch echt extrem verändert. Also wenn ich jetzt das so sehen würde wie damals,
Können wir da mal stehen bleiben? Was hat sich für dich jetzt verändert? Was denkst du, was jetzt?
Also wenn ich jetzt wieder so eine unwissende Person wäre und da wieder so reinrutschen würde, komm, starte doch mal oder das gibt es und sowas, finde ich, hat es viel mehr Klasse bekommen als früher. Also es hat sich ganz anders weiterentwickelt, als es damals halt war. Ich meine, es ist halt in Deutschland gar nicht irgendwie präsent gewesen zu der Zeit so richtig. Es gab halt den NRC. Ich bin ja meiner ersten Saison auch beim NRC gestartet. NRC, DBRV hatte ich damit gar nichts am Hut. Also wirklich nur, im Prinzip kannte ich nur den NRC. Wie soll ich sagen? Also es hat sich einfach viel, viel mehr Klasse bekommen, sag ich mal. Und dadurch ist das Interesse allgemein irgendwie direkt viel höher, als es damals vielleicht gewesen ist oder wäre. Okay. Ist immer so schwierig, aus den Augen von jemandem zu sprechen, wo man eigentlich weiß, da bin ich gerade gar nicht. Aber so sehe ich das irgendwie, ja.
Okay, also mehr Klasse. Und von der Muskulatur her, von den Klassen her, was hat sich da deiner Meinung nach geändert?
Ja gut, es gab ja am Anfang, gab es ja überhaupt gar keine Wellnessklasse. Die gibt es ja mittlerweile sogar beim NRC. Also es hat sich ja echt weiterentwickelt. Und ich musste damals, da lachen viele, beim NRC meiner ersten Saison sogar noch mit einem Kleid auf der Bühne stehen.
Was?
Also wirklich, ja, das kennst du wahrscheinlich auch gar nicht.
Nein.
Ich glaube, das war die, 2016 im Frühjahr. Und ich glaube, das war das letzte Jahr, wo die das gemacht haben. Und dann haben die das danach irgendwie auch nicht mehr mit reingenommen. Das war ja wie so eine Misswahl. Also ich habe da echt noch Fotos von. Das ist ganz lustig.
Das muss ich mal angucken.
Ja, ich kann dir mal ein paar Bilder schicken. Das ist total lustig gewesen.
Ja.
Also erst mal ein Bikini und dann hast du dich dann das Kleid gezwungen und bist dann nochmal wieder gelaufen mit einem Kleid. Also eigentlich bescheuert irgendwie. Würde ich irgendwie mit einem Kleid jetzt auch nicht nochmal machen wollen, weil ich es irgendwie bescheuert finde. Aber so war das. Und da gab es halt wirklich nur diese Bikini-Shape-Klasse. Die habe ich da mitgemacht, mit dem Kleid, mit dem Bikini und bin dann 2016 ja zur 17 zum DBV gewechselt und bin da aber auch erst in meiner ersten Saison auch in der Bikini-Klasse gestartet. Mhm. Und da war schon so, okay, es passt jetzt nicht so ganz. Und das war ja die erste Saison auch, wo Wellness beim DBV eingeführt wurde. Aber ich konnte mich damit einfach noch nicht identifizieren. Und deswegen hatte ich im Frühjahr tatsächlich 2017 auch eben die Bikini-Klasse mitgemacht und nicht die Wellness. Ja, da bin ich dann erst im Herbst zugewechselt. Ja, und so kam ich dann zu Wellness.
Ja, das ist ja auch voll deine Klasse. Also es sieht aus, als wärst du für diese Klasse einfach geboren. Also das ist ja...
also ich habe halt schon immer eher kräftigere Beine gehabt, auch wenn ich extrem dünn war, sag ich mal. Ich hatte ja teilweise, ich glaube, in meiner ersten Wettkämpfe so 44 Kilo oder so auf der Bühne. Also wirklich ganz leicht. Aber selbst da war mein Unterkörper immer dominanter gegenüber meinem Oberkörper. Also,
ja. Das sieht man auch tatsächlich auf deinen Bildern auf deinen alten Bildern, wo du in der Bikini-Klasse gestartet bist. Da hat man einfach auch schon gesehen, okay, die Beine, die können was.
Ja, deswegen, da hast du schon gesehen, okay, irgendwie passt es nicht so ganz, du musst wechseln, auch wenn du dich da jetzt noch nicht so identifizieren kannst. Mittlerweile ist es halt voll meins und möchte auch einfach die Wellnessklasse an die Leute bringen und zeigen, dass die Klasse halt eben einfach total schön ist.
Ist sie auch, sie ist wunderschön. Hast du dir da Feedback von den Judges geholt oder hast du selber festgestellt, okay, nee, ich muss eine andere Klasse?
Wir haben uns ja bei der Junioren, glaube ich, war das. Bei dem ersten Wettkampf beim DBV haben wir tatsächlich uns mal Feedback geholt gehabt. Aber ja, da kam eigentlich auch kannst du beides machen. Da war irgendwie noch nicht, die wussten selber noch nicht so ganz, wo geht Wellness hin und wo nicht. Deswegen hatte ich eben da dann auch weiter in der Bikini-Klasse ja mitgemacht gehabt, weil das irgendwie gar kein aussagekräftiges Feedback war. Aber man hat es einfach selber gesehen, dann haben wir gesagt, okay, machen wir Wellness im Herbst. Und dann lief's gut. Ja.
Und dann lief's gut. Dann lief's bombastisch, dann
lief's, ne? Dann lief's super.
Ja. Wie war das für dich, als du das erste Mal für die Olympia qualifiziert worden bist?
Das erste Mal war es ja ein bisschen schwierig, sage ich mal. Das war jetzt 2021. Und das war ja auch das Jahr, wo ich Profi geworden bin. Und da habe ich ja 2 Pro-Shows gemacht. Und über die Platzierungen, da gab es ja noch das Punktesystem in dem Jahr, habe ich dann im Prinzip die Punkte gesammelt und bin dann ganz kurz vor der Olympia, also 4 Wochen vorher, steht ja dann die Liste fest, welche 3 Leute von den Punkten her mitqualifiziert sind und fliegen dürfen, bin ich dann 4 Wochen vorher hochgerutscht. Das heißt, ich war eigentlich schon aus der Diät ja raus und ich hätte jetzt noch 4 Wochen gehabt bis oder 5 Wochen bis zur Olympia, um wieder die Form zu haben, die ich da haben muss. Und da habe ich auch noch als Physiotherapeutin gearbeitet. Das heißt, ich hätte 4 Wochen Urlaub nehmen müssen, weil ja da diese Corona-Restrictions waren, wo ich dann 2 Wochen erst irgendwie nach Mexiko gemusst hätte und dann halt noch mal 1,5 Wochen oder was in die Staaten, damit das ja alles irgendwie zeitlich passt und mit der Fliegerei etc. Also es war alles etwas schwierig zu planen. Ja. Und deswegen mit dem Urlaub und so, das hat dann auch nicht gepasst, so spontan. Ja, und deswegen sind wir dann nicht geflogen. Also deswegen ist das erste Mal etwas trauriger gewesen sozusagen irgendwie. Aber es war natürlich total geil, qualifiziert zu sein und zu sagen, ey, krass, in meinem ersten Jahr Profi geworden beim NPC und die Qualifikation für die Olympia gehabt. Wahnsinn. Konnte zwar fliegen, aber also das war schon krass, war irgendwie auch traurig, aber andererseits glaube
ja,
ich.
Ja, das kann ich mir echt gut vorstellen.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Ganz viele meinen, ja, wieso fliegst du nicht? Es hätte halt auch keinen Sinn gemacht. Ich fliege ja nicht dahin, nur um teilzunehmen. Und wenn ich weiß, ey, ich habe noch 5 Wochen, eigentlich bin ich schon voll aus der Diät raus und 5 Wochen schaffe ich einfach nicht, die Form dahinzustellen, die ich halt auch am Ende hinstellen möchte.
Ja.
Das
ja.
hätte halt, das war total blöd. Also über Punkte zu qualifizieren, dann musst du wirklich immer spekulieren, ja, ich schaffe das mit den Punkten, du bist dann noch in Form. Aber das ist total doof. Voll, aber es war geil. Das Feeling ja. war geil. Ich weiß noch, wir saßen im Auto und dann so krass. Ja.
Wieso kam das dann verspätet an?
Nee, das ist ja wie gesagt über die Punkte und erst, also zum Beispiel dieses Jahr ist es so, bis Anfang Oktober oder Mitte Oktober, die Wettkämpfe gelten alle für dieses Jahr Olympia.
Ah, okay. Okay,
also bis Anfang Oktober, glaube ich. Mhm. Also 4 Wochen vorher. Und bis dahin weißt du halt nie, wenn es noch die Punkte gäbe jetzt dieses Jahr, bist du qualifiziert oder nicht? Oder rutscht noch jemand von der Liste hoch oder in die Liste rein, die schon qualifiziert sind über den Sieg?
Mhm.
Spannend, so, und dann rutscht ja. du natürlich nach oben. Und ich bin dann nach oben gerutscht, kurz vorher. Ich stand ja nicht ganz oben schon, sondern bin dann hochgerutscht. Und dadurch war dann, ja, die Quali sozusagen da. Und deswegen wussten wir erst kurz vorher, ja, qualifiziert. Shit, was machen wir jetzt so?
Mhm. Ja. Ja, vor allem ist es ja nicht nur dass man einen Anspruch an sich selber hat, wenn man auf der Olympia ist, sondern da kommt ja auch so viel, das Finanzielle kommt ja auch noch dazu, ist ja super viel Geld, was man dann in die Hand nimmt, um hinzufliegen, um teilzunehmen und so. Und wenn man dann nicht hundertprozentig on point ist, zumindest nicht das Gefühl hat, dass man on point ist, würde ich es, glaube ich, auch nicht machen. Aber natürlich schwierig, das ja so im Nachhinein irgendwie zu beurteilen.
Ja, nee, also es war schon gut, dass wir es damals nicht gemacht hätten, weil das hätte nicht funktioniert. Das wäre von der Form her, wäre es keine Form gewesen, die ich gerne auf eine Olympia gestellt hätte und wo ich gewusst hätte, okay, damit können wir die und die Platzierung vielleicht erreichen und das Ziel, das wir uns gesetzt haben. Und deswegen, das war schon, es kommt alles so, wie es sein soll.
Mhm. Ja, aber du wurdest ja auch ein zweites und ein drittes Mal qualifiziert. Was hast du danach anders gemacht, als du gesehen hast, okay, ich wurde qualifiziert, ich hab's drauf. Also hast du dann was an deinem Training oder an deinem Mindset, an deiner Ernährung, hast du irgendwas verändert?
Ja, ich habe hier einen tollen Mann, der gerade auf neben mir sitzt, der mich schon immer pusht.
Der nebenbei arbeitet wahrscheinlich, ne? Der
nebenbei arbeitet, genau.
Ich.
Du hörst das, ja, klick, klick, klick.
Ja.
Genau, und also er macht im Prinzip komplett mein Training, überwacht es immer, trainiert mit mir. Es ist schon super viel wert, da jemanden zu haben, der dich halt auch im Training pusht, der auch mal die letzten Wiederholungen rausholt oder aktuell gerne auch die Übungen wirklich richtig kontrolliert. Machst du die richtig, triffst du den Muskel? Genau, und das ist, ja, also wirklich viel umgestellt. Ich habe tatsächlich 2021 viel noch nach dem HIIT-Prinzip, wie Stefan das ja macht, trainiert. Aber davor habe ich auch nie danach, also ne, bevor ich bei Stefan war, nie damit trainiert, weil ich einfach eher so ein, ja, ich brauche mehr Volumen von Sätzen her oder von Wiederholungen her. Und einfach so eine oder zwei Sätze, wo du komplett das Maximum dann rausholen kannst, ist manchmal, finde ich sehr schwierig. Oder halt nur mit diesen 8 bis 10 Wiederholungen einfach einen schweren Satz. Deswegen, im Endeffekt musst du dich da immer reinfühlen, dass du selber einfach immer, egal wie viele Wiederholungen du am Ende machst, eben Muskelversagen hast. Und das war so das, was wir eigentlich, oder was Sascha vor allem dann von den Plänen her dann nochmal verändert hat. Übungen passen wir halt immer wieder mal an. Genau.
Ja, das war auch tatsächlich eine von den Fragen. Ich habe ja Fragesticker rausgeschickt und das passt echt ganz, ganz gut, weil eine von den Fragen war, wie deine unterschiedlichen Beintage oder Beintrainingstage gerade aussehen.
Gerade, ja. Eigentlich trainiere ich immer montags, mittwochs und freitags Beine bzw. Pro. Sind eigentlich so die festen Tage. Seien wir schieben mal irgendwie einen Restday früher ein oder sowas. Genau, und dann teile ich es eigentlich so ein, dass ich montags Beuger und Po trainiere. Und ja, dann liegt dann wirklich der Fokus sozusagen auf Beuger und Po, also stehender Beuger, sitzender Beuger, eventuell am Ende nochmal einen liegenden oder sowas, ne? Also wirklich Fokus dort. Und vom Po her, ja, RDLs, ne? Da hast du ja auch beides sozusagen mit drinne, Po und Beuger, durch den Stretch und zum Beispiel Hip Thrust, Abduktoren, also dass du halt dann wirklich auch nochmal den Fokus am Ende oder am Anfang, je nachdem wie du es fokussierst oder zuerst trainieren möchtest, den Po mit drin hast. Mittwoch mache ich eigentlich nur Po, also wirklich reine Glutübungen, kein Beuger oder sowas, mache aber tatsächlich trotzdem ganz gerne nochmal RDLs mit dabei. Und trainiere aber da dann eher, zum Beispiel fange ich dann mit Hip Thrust an. Na, also wirklich die Übungen, die ich dann was schwerer machen kann oder Sumo Squats oder sowas, die ich dann was schwerer machen kann, die lege ich halt am Anfang und die ich ein bisschen, ja, wo ich mehr Konzentration haben möchte oder einfach mehr Spannung halten möchte ohne extremes Gewicht, die lege ich dann eher so ans Ende. Und mache viel dann Abduktoren, verschiedene Winkel, Backkicks zum Beispiel. Ja, und dann gibt's halt noch den Quad-Tag, da mache ich auch wieder Quad und Po am Ende. Da liegt der Fokus dann eben dann doch eher auf dem vorderen Bein und das ist dann meistens freitags. Genau.
Ja. Wow. Muskelkater ist wahrscheinlich durchgehend, oder?
Es geht. Ich sag mal so, wenn man das Training umstellt, dann am Anfang ja. Oder wenn man mal, jetzt haben wir letztes Mal eine neue Übung wieder mit reingenommen. Da hatten wir beide übertrieben, Muskelkater in Beuger und im Po. Also das ist schon immer mal gut, so eine kleine andere Übung, einfach mal was auszuprobieren. Okay, passt es für einen oder nicht? Die war super. Manchmal ist auch eine Übung an dem einen Tag gut, an dem anderen ist irgendwie nicht mehr so gut. Oder fühlt man nicht so gut. Ja, also Muskelkater geht. Mal ist es mehr, mal ist es weniger. Es kommt immer so auch drauf an, ob der Reiz vielleicht noch mal ein bisschen anders war oder doch intensiver war oder das Training. Manchmal ist es ganz unterschiedlich. Aber ja, eigentlich geht's. Ja. Regeneration wird, je mehr du dann da drinnen bist und je weiter du, oder je mehr du dich daran gewöhnst, dreimal die Woche Beine zu trainieren, desto mehr gewöhnt sich der Körper daran. Dann geht's. Ja.
Spannend. Eine Frage auch war, hast du eine gewisse Anzahl an Sätzen, die du pro Muskelgruppe da anpeilst, wo du irgendwie in der Woche draufkommst oder in einem Training draufkommst?
Nee, also ich sag mal, es sind meistens so fünf bis sechs Übungen und ja, je nachdem mache ich meistens einen kleinen Satz zum Fühlen, zum Aufwärmen, aber halt ohne zu belasten. Also wenn ich merke, okay, ich habe jetzt 5 bis 10 Wiederholungen gemacht und es ist halt einfach zu leicht, ich habe das Gefühl, das ist okay, dann mache ich direkt schwerer und dann ja, sind es meistens so 3, maximal 4 Sätze pro Übung. Also je nachdem, ob ich den Aufwärmsatz damit ziele oder nicht.
Ja. Okay. Ja, sehr, sehr spannend. Bei deinen Instagram-Stories hat man auch gesehen, dass du vor dem Wettkampf, vor der jetzigen Olympia war das, glaube ich, da hast du dich nochmal massieren lassen. Ist das richtig? Habe ich mich da...
Vor Portugal, meinst
vor
du?
Vor Portugal war das, ja.
Also vor der Olympia war es tatsächlich auch. Da war ich auch bei einer zur Massage gewesen.
Ah, dann habe ich mich doch nicht verguckt.
Ja, es war beides. Also da war ich bei einer Frau gewesen, genau. Und jetzt war ich in Portugal, aber auch 2 Tage vorher bei einem Masseur gewesen. Der hat das echt, echt gut gemacht. Der hat mir auch nochmal tatsächlich, also der guckt sich wirklich, oder sie auch, also die haben das beide klasse gemacht. Im Prinzip gucken die sich vorher auch deine Posen an. Sind beide auch vorher, haben sie Wettkämpfe gemacht. Die Frau natürlich, ich weiß gar nicht, sie hat, glaube ich, Bikini gestartet und er selber jetzt aus Portugal eher, wie heißt es? Men's Physik, genau. Mhm. Men's Physik. Und er ist Brasilianer. Also er kommt gar nicht ursprünglich aus Portugal, sondern aus Brasilien und hat dort auch gelernt und alles und dann in Australien gewesen. Und jetzt kommt er tatsächlich bald nach Deutschland. Ganz cool, dann kann er mich auch wieder paddeln. Freue ich mich schon drauf. Ja, und er guckt sich wirklich die Posen vorher an, schaut, wo kann man vielleicht nochmal was machen. Er optimiert, also gibt ja auch nochmal ein paar Tipps für die Posen an sich, was man machen kann, um nochmal mehr rauszuholen. Und war schon cool. Also ich hatte ein bisschen Angst tatsächlich, okay, er, ne, wenn er mich dann, oder wenn die dich dann so behandeln, dass es vielleicht zu viel ist und du dann vielleicht dann Wasser ziehst oder so dadurch oder Verletzungen von der Haut, vom Gewebe. Aber ja. Die kennen sich ja meistens dann doch ein bisschen besser noch damit aus oder mehr Athleten schon behandelt vorher und so. Er hat mich relativ leicht, sag ich mal, behandelt. Aber doch fester, als zum Beispiel sie es gemacht hat vor der Olympia. Mhm. Und das war angenehm, es hat mich überhaupt nicht. Also es war kein Schmerz oder so dabei, gar nicht. Es war echt gut. Also einfach die Beine vor allem ausmassiert, guckt auch so ein bisschen klassenspezifisch, okay, was können wir machen, damit halt die Teilungen in den Beinen ein bisschen tiefer kommen, der Glut ein bisschen schärfer wird. Genau, und wenn er gemerkt hat, okay, die Haut reagiert zu viel, dann hat er aber auch aufgehört. Also hat er gesagt, okay, da gehe ich jetzt nicht noch weiter dran, weil sonst wird's zu viel. Aber man kann es auch tatsächlich, dass ein bisschen, was er gemacht hat und so sehen, in meinem YouTube-Video, was ich hochgeladen hatte, von vor dem Wettkampf. Da kann jeder mal reinspinsen. Ja, und danach hat die Vivian, die war ja mit dabei, die hat sich auch behandeln lassen und da hat er ein bisschen mehr Gas gegeben. Also er macht normalerweise dann schon ein bisschen mehr Kraft da rein. Genau, und ich war nach der tiefen Massage sozusagen, die er macht, noch zur Lymphdrainage. Davon habe ich jetzt gar nicht so viel gepustet. Und zwar arbeiten die gar nicht so, wie es in Deutschland bekannt ist. Viele kennen das ja nur, dieses langsame Lymphdrainagen, Massagen. Also ich selber kenne es tatsächlich auch noch, ich habe es ja gelernt. Aber die arbeiten halt nochmal ganz, ganz anders, voll schnell, mit viel Öl. Und das war so krass, die hat mein eines Bein behandelt und ich dachte so, fuck, ich muss direkt auf Toilette. Also es hat echt gut gewirkt und du hast echt Veränderungen von davor und am Ende gesehen. Das war echt klasse, also das ist,
kannst du die beiden Behandlungen kurz ein bisschen näher erklären, weil wir haben ja verschiedene Zuhörer und Zuhörerinnen, einfach damit die wissen, hey, was ist denn das jetzt, was hast du jetzt für Massagen gemacht, welche Funktion hat das Ganze, was passiert da im Körper, wofür hast du es überhaupt gemacht?
Genau, also er hat eine Tiefenmassage gemacht, Deep Tissue heißt es eigentlich, genau, und ja, im Endeffekt geht es darum, einfach das Gewebe so ein bisschen zu lösen. Er hat es bei mir natürlich jetzt nicht so tief gemacht, wie er es normalerweise gemacht hat, aber so ein bisschen die Faszien lösen, damit mehr Durchblutung reinkommt. Die Katzen ein bisschen tiefer werden vor dem Wettkampf nochmal, ein bisschen auch die Lymphe damit angeregt, die unter der Haut liegen. Genau, und das im Prinzip nochmal verstärkt durch die Lymphdrainage, die wir dann danach gemacht haben, um dann noch mehr den Wassertransport im Körper sozusagen anzuregen, die Lymphe anzuregen und dadurch noch mehr Wasser auszuscheiden und somit die Haut vielleicht auch ein bisschen dünner zu bekommen. Ich habe ja immer Elefantenhaut und richtig dick an den Beinen, ja, deswegen, also das war schon echt gut. Und du hast dann auch gesehen am Ende, wo sie dann fertig war, also mein Bauch war wirklich komplett voller Adern, also du hast wirklich gesehen, dass es nochmal angeregt hat.
Spannend. Ja. Hast du das irgendwie zufällig gesehen oder wie kamst du darauf, das zu machen?
Weil angeschrieben gehabt. Die Jan war nämlich, also wer die Jan Kassel, die war ja auch dort schon ein paar Tage vorher und der Emir war auch bei ihm in Behandlung und er hatte mir dann, ich weiß gar nicht, wie er auf mich kam, ich weiß nicht mehr genau. Vielleicht hat er auch einfach die Listen gesehen und das halt mir geschrieben gehabt. Hatte mir jedenfalls angeschrieben, ey, hier, ich biete das dort an und sowas. Und ja, ich so, ja, warum nicht, ne? Okay, machen wir mal einen Termin aus. Und dann habe ich gedacht, probieren wir mal. War gut. Also es war echt super. Hat mir gut gefallen.
Echt? Ja, voll. Also total spannend. Sind Massagen und Mobility auch etwas, was du so in deinem Alltag auch einführst oder Massagen auch regelmäßig irgendwie machst für dich?
Ja, im Endeffekt ist es einfach schon wichtig, um zum Beispiel die Muskulatur oder die Faszien so zu lösen, dass einfach mehr Durchblutung, mehr Nährstoffe in die Muskulatur natürlich auch reinkommen. Und wenn die Fasern mobiler, sage ich mal, sind und nicht total verklebt sind, dann ist da natürlich auch viel mehr Platz zum Wachsen. Oder auch, klar, Mobility-Massagen, aber auch, du kommst besser in Bewegungen rein und triffst einfach die Muskulatur natürlich auch besser. Also es ist auf jeden Fall sinnvoll, da regelmäßig was zu machen. Aktuell machen wir eigentlich so, ja, alle 2 Wochen bis einmal im Monat, also Massagen, und lassen uns dann da einmal, ja, nicht nur durchkneten, sondern schon spezifisch wirklich behandeln, sag ich mal. Also es ist nicht nur Massage an sich.
Ja, also keine so Wohlfühlmassagen, sondern sind das dann richtige Sportmasseure, oder?
Ja, das ist Sportmasseur. Ja, er macht im Prinzip eine Sportmassage, also auch so eine Tiefenmassage und geht aber dann wirklich auf Punkte ein, wo Probleme sind. Also es ist nicht nur einfach nur eine Wellness-Rückenmassage oder nur eine Rückenmassage oder so, sondern geht dann wirklich darauf ein, okay, ja, wir wollen den Blut ein bisschen freier haben, wir wollen die Hüfte mobiler haben, damit du besser bei Kniebeugen reinkommst oder sowas, oder besser ins Vakuum reinkommst, den Bauch drin halten kannst, und dann am Bauch behandeln, an den Rippen behandeln, genau, also einfach wirklich an Punkte, wo halt die wichtig sind, zum Beispiel auch für die Bühne, fürs Training, oder halt natürlich, wenn irgendwelche Probleme da sind, um die halt wegzubekommen.
Ja. Okay. Lotst du die dann, was die machen sollen, oder
genau,
die sich also, da aus oder wissen, was sie zu massieren haben, zu machen?
Ja, im Endeffekt
für den
bespricht
Wettkampf.
Man immer kurz vorher nochmal, meinst du jetzt kurz vorm Wettkampf oder generell, wenn?
Nee, generell ist ja auch spannend für Leute, die jetzt auch, oder, ne, die selber im Wettkampfsport sind oder auch einfach ambitionierte Sportler sind und regelmäßig da was machen wollen. Und ich meine, ich muss dir nicht sagen, wie schwer das ist, einen guten Masseur oder einen guten Physio oder sowas zu finden. Deswegen frage ich hier gerade so ein bisschen, damit man vielleicht sich selber einen guten Masseur oder Physiotherapeut da holen kann oder was man sagen kann, damit die Behandlung in die richtige Richtung geht.
Ja, die meisten, sage ich mal, kennen sich halt überhaupt nicht aus mit dem Sport. Das ist dann immer so ein bisschen schwierig. Deswegen, die werden dir wahrscheinlich dich nicht in die Posen stellen und schauen, okay, was kann man in der Pose oder warum ist die Pose so und so und was kann man da über Massagen oder sowas therapeutisch verbessern, verändern. Deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig, wenn du so Leute hast, die gar keine Erfahrung damit haben oder gar kein Wissen. Aber grundsätzlich, wenn man denen erklärt oder auch Bilder zeigt von der Bühne und das ist wichtig, dann verstehen die das in der Regel schon, ne? Dass man dann das Diaphragma, also das Zwerchfell vielleicht aufmassiert, um erstens so ein bisschen, ne, den Bauch vor allem besser einziehen zu können, zum Beispiel. Oder wenn die Beine für Wellness zum Beispiel super wichtig sind, dass es halt wichtig ist, dass da keine Triggerpunkte im Beinbeuger sind, der freier ist. Wenn du den schon freier bekommst, dann kriegst du dann eine bessere Teilung rein. Oder die Ansätze vom Glut, also dass da gearbeitet wird. Also in der Regel jetzt mit dem, den wir jetzt zum Beispiel haben, wo wir hingehen und der ab und zu uns kommt, da haben wir auch ganz am Anfang, er kennt das, aber er hat sich damit ja nie beschäftigt, im Prinzip das Gleiche gemacht. Also kurz Bilder gezeigt, erzählt, was wir machen, was so wichtig ist und das funktioniert eigentlich, also hat ganz gut funktioniert. Aber ich glaube, es kommt halt immer auf die Person an. Ja, genau, es kommt da, glaube ich, immer auf die Person an, die man halt vor sich hat.
Ja.
Ja.
Ja. Wie kann man da selber dran arbeiten? Ohne Masseur? Kann man da auch zu Hause
also,
was machen oder im Fitness oder so?
Also ich würde jedem empfehlen, weil du kannst einfach eine manuelle Behandlung nicht ersetzen durch Triggerbälle oder durch Faszienrollen. Das geht einfach nicht gut. Du kommst halt einfach gar nicht an diese Punkte so extrem dran. Was man natürlich machen kann, ist viel Glut, unterer Rücken, Beine, ne, dehnen. Mobility bzw. Flexibilität in die Gelenke reinbringen, dass jede Range of Motion maximal möglich ist oder jede Bewegung maximal möglich ist. Genau, und man kann zum Beispiel auch, oder was ich ganz gerne mal gemacht habe, ist mit so einem kleinen Faszienball zum Beispiel, dann die Glutansätze ausrollen, aber dafür musst du halt schon so hart im Nehmen sein, weil es schon unangenehm ist irgendwie.
Ich wollte es gerade sagen.
Ja, dass du es halt wirklich dann auch aushältst und es selber durchziehst. Das ist immer so ein bisschen.
Guter Punkt.
Ja, weil die meisten hören vorher auf, bevor es eigentlich was bringt, hören die dann auf und dann bringt es halt auch nichts. Ne? Also, ja. Aber das könnte man zum Beispiel machen.
Ja. Und jetzt haben wir viel auch über Mobility oder beziehungsweise das immer so angeschnitten. Hast du da für dich auch eine Routine?
Ja, also ich dehne mich zwischendurch tatsächlich sogar manchmal im Beintraining so ein bisschen den Glut auf. Finde ich immer ganz cool. Ja, also ich baue immer mal wieder den Übungen, sage ich mal, nur so einen kleinen Dehntag ein. Mache aktuell aber ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig, muss ich auch gestehen. Muss ich auch wieder ein bisschen mehr einbauen. Hab letztes Mal mich am Yoga probiert und macht echt, also wenn man es wirklich intensiv macht, ist Yoga voll anstrengend. Ja. Könnt ihr bei YouTube beobachten, wie ich es mache. Auch ganz cool gewesen. Ja, also das war echt, also da haben wir auch wirklich sinnvolle Übungen gemacht. Also wer da Bock drauf hat, der schaut sich einfach mal dieses YouTube-Video da an. Und das waren eigentlich alles so Übungen, die wichtig ist, auch so ein bisschen fürs Posing und fürs Training vielleicht auch allgemein, also gute Dehnübungen mit dabei für Glut, für Beuger, für Quad. Das war ganz cool.
Ah, ja. Spannend. Okay, also lohnt sich auf jeden Fall mal das Video sich anzuschauen.
Genau, das kommt jetzt die Tage dann online.
Ah, sehr, sehr cool. Ja, ein wichtiges Thema, worüber ich heute mit dir sprechen wollte, und das knüpft jetzt eigentlich auch an das Thema Massage und Mobility und Routinen an. Und zwar das Thema LPF. Magst du erstmal vielleicht sagen, was das überhaupt bedeutet?
Ja, LPF ist ja Low Pressure Fitness in Englisch. Und im Endeffekt ist es ein Training von dem Zwerchfell, beziehungsweise also vom Diaphragma, um das eben so ein bisschen entspannter zu bekommen. Mit eben Low Pressure, weniger Druck. Im Endeffekt hat man immer viel zu viel Druck im Bauchraum und dadurch zieht man natürlich oder drückt das Diaphragma die ganze Zeit extrem nach oben und dann hat man die ganze Zeit so einen Druckunterschied, der viele Sachen beeinflussen kann, wie auch Verdauung, Rückenschmerzen und so weiter und so fort, aber auch Bluthochdruck und sowas. Und du kannst halt mit diesem Low-Pressure-Fitness ganz viel einfach für dein Wohlbefinden, sage ich mal, tun, aber eben auch für deine Bauchkontrolle. Wenn du es regelmäßig machst, klar, du kannst in dem Sinne deine Taille damit beeinflussen, dass du halt einfach eine bessere Bauchkontrolle hast. Du wirst damit jetzt nicht eine extrem schlanke Taille kriegen, wenn du halt eine breite Taille hast. Aber du hast eine viel, viel bessere Kontrolle und kannst damit natürlich viel, viel mehr zum Beispiel auf der Bühne glänzen oder auch im Alltag hast du einfach eine viel, viel bessere Haltung. Genau, also das kann man alles damit so ein bisschen beeinflussen. Und ich persönlich habe mir, weil ich habe das wie ganz viele wahrscheinlich auch, einfach irgendwie gemacht immer. Ich konnte aber auch nie so richtig erklären, wie ich das mache oder habe so richtig verstanden, wie das funktioniert. Ich konnte es halt einfach machen und habe dann einfach Backung gezogen, also Bauch rein, ne, hochgezogen und so lange gehalten wie möglich und dann schnappst du irgendwann nach Luft und der Bauch fällt wieder raus.
Ich sehe mich gerade da.
Ja, genau. Und so hat man es halt am Anfang immer gemacht und gedacht, boah, voll anstrengend, das die ganze Zeit anzuhalten. Dann musst du das so lange halten, wie du kannst. Ja, das funktioniert ja nicht, weil wenn du es so auf der Bühne auch machst, dann fällt dir halt auch der Bauch da unten irgendwann wieder raus und du hast voll die Atemnot, weil du die ganze Zeit versuchst, ja deinen Bauch drinnen zu halten und dann stehst du da, das ist aber total anstrengend und im Endeffekt bewirkst du das Gegenteilige von dem, was du eigentlich bewirken möchtest, und zwar die Bauchkontrolle die ganze Zeit. Und ich habe mir an dem Punkt dann, oder habe gesehen, bei vielen anderen, dass die immer jemanden markiert haben, wo ich dann einfach mal, okay, gehen wir da drauf. Also immer, wenn die Wartung gemacht haben, bin ich mal auf diese Person draufgegangen. Und die macht so online LPF Kurse sozusagen. Da habe ich mich jemanden aus Brasilien jetzt dazu geholt, dem mir das einfach so ein bisschen näher gebracht hat, erklärt hat, gezeigt hat und mir das einfach nochmal ganz anders ja gezeigt hat halt eben. Und da mache ich jetzt hier regelmäßig mein LPF, aktuell auch eher alle 2 Tage als jeden Tag wieder, aber das wird dann in der Prep auch wieder mehr werden. Und es hat wirklich ganz, ganz viel gebracht. Also für mich persönlich hat man schon die Unterschiede bei den Formchecks nach einer Weile gesehen und ich finde einfach diese Kontrolle vom Bauch hast du gesehen. Also ja. Es war schon ja. Ein Unterschied einfach zu vorher. Das war schon verrückt. Und es ist im Endeffekt, wenn ich es ganz kurz erkläre, also die einfachste Variante, du legst dich wirklich auf den Rücken und du machst dich ganz lang, ne, schiebst den Kopf wirklich nach oben raus, Beine angestellt, Rücken einfach gerade, nicht extrem nach unten drücken, sondern einfach entspannt gerade liegen und du atmest, wenn du so ein paar Mal tief einatmest, ganz entspannt in den Bauch, in die Brust, einfach beides und dann ausatmest und dann hochziehst und du hältst immer nur 5 Sekunden und immer durch den Mund atmen. Also immer, ne, du hast immer den Mund offen und du atmest durch den Mund ein und aus und wenn du dann hochziehst, 5 Sekunden hältst, atmest du danach einfach durch den Mund wieder ein. Und das machst du immer wieder, aber du brauchst keine 20 Sekunden die Luft anhalten oder so. Sondern immer nur diese 5 Sekunden und das reicht komplett aus, um da einfach diese Kontrolle zu halten und das wiederholst du im Endeffekt immer wieder. Und es gibt dann natürlich 1000 verschiedene Übungen, Varianten, die du es halt ausführen kannst. Aber das ist so die Grundübung, sage ich mal, mit der man startet.
Nochmal einen Schritt zurück. Man sieht ja immer LPF, schmale Taille und sowas. Das ist ja so der Grund, warum man es machen sollte, laut Instagram und alles. Und jetzt hast du ja viele andere Funktionen noch beschrieben. Kannst du da nochmal detaillierter drauf eingehen, welche Funktion das hat, welche Vorteile?
Im Endeffekt verbessert es halt eben die Bauchkontrolle. Also auch im Alltag hast du einfach eine bessere Bauchkontrolle. Der Unterbauch hängt nicht raus. Du hast eine bessere Haltung. Stehst aufrechter meistens, weil du einfach viel, viel mehr Körperspannung hast. Es kann gegen Rückenschmerzen helfen, kann aber tatsächlich auch so ein bisschen, es holt dich halt runter, dadurch, dass es halt so Atemübungen, Techniken sind, ist es so ein bisschen wie Meditation vielleicht, so ein bisschen entspannungsfördernd. Vielleicht hilft es dann, ne, du musst immer weiterdenken gegen Depressionen, Angststörungen, keine Ahnung. hilft wahrscheinlich auch da so ein bisschen gegen, weil es halt einfach grundsätzlich entspannt. Es regt die Verdauung an. Dadurch, dass du halt immer tief ein- und ausatmest und dann nach oben ziehst, ne, das Vakuum ziehst, hilft es auch, die Lymphe anzuregen, also auch dein Wasserhaushalt reguliert sich besser. Weil dein Zentrum von deinem Lymphsystem liegt eben im Prinzip ganz knapp über dem Bauchnabel. Ja, und das beeinflusst so eben auch viel über die Bauchatmung. Deswegen viele, die irgendwie immer ganz enge Highways oder ganz enge Leggings oben am Bauch tragen, die haben ganz oft auch Probleme mit Wassereinlagerungen oder sowas. Deswegen tragt nicht immer nur so enge Sachen oder Gürtel oder so. Ja, ich habe bestimmt.
Mega spannender Punkt.
Ich habe bestimmt immer vergessen, aber das ist so das Größte im Ganzen.
Okay. Und ja, jetzt wäre eigentlich die Frage, was passiert da im Körper? Aber ich glaube, das hast du jetzt schon irgendwie mit erklärt. Also du ziehst ja einfach so extrem den. Also, vielleicht kannst du doch nochmal kurz erklären, was du genau machst bei LPF.
Ach, das zu erklären ist immer so schwierig. Im Endeffekt atmest du in Brust und Bauch ein und aus, atmest dann irgendwann komplett aus, bis wirklich, also du brauchst den Bauch auch nicht dabei anspannen oder so, sondern einfach nur ausatmen, bis komplette Luft aus den Lungen raus ist und dann ziehst du das Vakuum nach oben, also ziehst den Bauchnabel ein und öffnest sozusagen um die Rippen und das aber ohne Atmen, also du hältst da in dem Moment wirklich die Luft an, hältst 5 Sekunden diese Position von den Rippen, öffnest oben die Rippen. Man kann auch ab und zu mal einfach unter den Rippen dann das Zwerchfell so ein bisschen massieren mit den Händen. Und dann atmest du nach 5 Sekunden ungefähr durch den Mund auch wieder langsam ein, kontrolliert. Ganz wichtig ist, dass man halt kontrolliert wieder einatmet und nicht so nach Luft schnappt und alles irgendwie die ganze Körperhaltung halt fallen lässt.
Ja.
Genau.
Echt richtig, richtig gut. Wie kamst du dazu, das so intensiv zu machen?
Also ich habe im Endeffekt, habe ich es ja früher schon ein bisschen mehr gemacht, aber gedacht, okay, die ganzen Olympia-Mädels, die machen das auch alle und ich meine, die haben ja alle super Taillen, super Bauchkontrolle und alles. Und wenn du es nicht probierst und an dir selber siehst, ob es was bringt oder nicht, dann weißt du es auch nicht oder wirst es nie wissen. Und deswegen habe ich gedacht, okay, probier es aus, wirklich mal intensiv das zu machen. Und dadurch, dass ich gesehen habe, okay, es bringt wirklich was, dranbleiben lohnt sich. Und das ist halt, glaube ich, genauso wie im Sport auch einfach das Wichtigste, dass man es halt wirklich regelmäßig macht.
Ja.
Und dadurch, dass ich halt gesehen habe, es bringt was, ja, weitermachen.
Ja, und dann noch intensiver, ne? Das
Absolut,
heißt so,
absolut.
für alle Anfänger, so zum Starten, die ganz normale Rückenposition.
Genau, ich würde erstmal komplett in Rückenlage einfach starten, Beine anstellen, Füße zusammen, Knie zusammen und dann erstmal einfach nur wirklich lernen oder bewusst üben, in Brust oder in Bauch einzuatmen, Hände vielleicht drauflegen, Hände auf die Rippen legen. Und wenn du halt dann ein- und ausatmest und dann ausatmest fürs Vakuum, nicht forciert ausatmen und den Bauch anspannen, sondern einfach nur locker ausatmen und dann geht ja der Bauchnabel meistens sowieso schon so ein bisschen dann nach unten Richtung Boden, ne? Und wenn du dann hochziehst, ziehst du dich oder machst dich ganz lang, als würde jemand an deinen Haaren dich langziehen, den Kopf so langziehen. Genau. Und das, damit würde ich erstmal komplett starten, so ein bisschen eben das Zwerchfell aufmassieren. Ja. Und das sollte dann schon erstmal als erste Einsteigerübung ganz gut helfen, da reinzukommen. Wenn man es einmal verstanden hat, ist es eigentlich einfach.
Okay. Echt richtig spannend. Was ist so die Königsdisziplin in dem LPF? Welche Position? Gibt es da eine, die ist besonders schwierig oder da muss man sich erstmal hinarbeiten? Ich könnte mir jetzt
Also was
vorstellen, vielleicht im
ich
Stehen.
an dem Stehen kann ich gut, aber
Im
was
Stehen
ich
kann ich gut.
tatsächlich. Ja, ich stehe ganz gut. Es kommt immer so drauf an, ne? An manchen Tagen ist auch einfach manchmal der Bauch voll, oder du stehst morgens auf und hast irgendwie immer noch einen vollen Bauch. Was auch wichtig ist, trink vorher einfach ein Glas Wasser. Also übt es am besten nüchtern, aber einfach aufstehen, Glas Wasser trinken und dann üben. Weil wenn man schon mal ein bisschen was getrunken hat, geht es einfach nochmal viel, viel besser tatsächlich, als wenn du so ganz einfach aufstehst und das machst. Also dass du einfach so ein bisschen schon den Wasserhaushalt mit anregst, sowieso wichtig, aufstehen, Wasser trinken. Ich
Ganz
predige es immer
wichtig.
wieder.
Nebenbei so ein
Genau,
bisschen.
und genau, und jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich nach sollte. Scheiße.
Die Königsdisziplin oder eine
Genau,
schwierigste Position?
genau. So, und was ich ganz schwierig fand, oder eine Zeit lang schwierig fand, ist, wenn du im Schneidersitz sitzt, und dann aber, du musst ja komplett aufrecht sitzen. Also wie beim Yoga, dich ganz lang machen sozusagen, dieses große lang machen, nach oben. Und wenn dir dann halt immer der untere Rücken so rund wird. Also, das ist auch wieder ein Mobility-Problem, ja. Aber das fiel mir halt schon schwer. Also ich habe es dann tatsächlich an der Wand gemacht, wo ich dann mich anlehnen konnte und halt wirklich gerade sitzen konnte. Und dann ging's, aber da arbeite ich noch dran, dass ich halt dann ohne eine Wand schön aufrecht und gerade sitzen kann.
Ja, also ich denke mal, sinnvoll wäre es dann, oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege, da erstmal eine Position hinzubekommen, wenn einem die leicht fällt, dann erstmal zur nächsten überzugehen, oder? Oder sollte man alle üben?
Nein, nein. Also ich würde erstmal mit einer anfangen, mit der Rückenlage beispielsweise. Und dann kann man die in der Rückenlage, nachdem man das mit den Rippen, ne, mit dem Fühlen, mit dem Atmen erstmal gut kann und generell das Vakuum gut ziehen kann, dann kann man anfangen, mit dieser ersten Position andere Positionen dazu zu nehmen. Zum Beispiel nimmst du einfach in Rückenlage dann die Arme zur Seite oder nach oben gestreckt. Ne? So legst du die nach oben über den Kopf ab. Na, also du kannst halt die einzelnen Variationen dann nochmal komplett verändern und dadurch, dass du deine Arme veränderst, veränderst du ganz oft deine Haltung. Zum Beispiel ganz viele, du siehst es, du musst es mal beobachten, vielleicht auch bei dir selbst, wenn du dich seitlich an einen Spiegel stellst und dann stehst du ganz normal, Arme hängen runter und du stehst dann relativ aufrecht und gerade, also gerade vom Rücken. Dann hebst du die Arme aber nach vorne gestreckt und auf einmal fällt so dein Bauch nach vorne raus, dein Rücken wird oben rund. Also du hast so gar keine Stabilität im Rücken. Wenn du dann die Arme wieder hochnimmst, dann streckst du zwar die Brust und den Bauch nach vorne raus, aber dein Rücken ist überhaupt nicht gerade, sondern du hängst einfach nur in deinen Gelenken drinne. Also du hast überhaupt keine Haltung, sag ich mal. So, und das versuchst du halt durch dieses Vakuumtraining. Du hast die ganze Zeit, du hast im ganzen Körper Spannung. Du streckst ja nicht nur einfach die Arme nach oben aus, sondern du hast wirklich, du baust Spannung auf. Es ist schwierig zu erklären, ohne es zu zeigen. Und damit arbeitest du dann im Endeffekt dich von Übung zu Übung vor. Und das machst du in jeder Übung.
Ja, ich finde es spannend, dass du immer von der aufrechten Position sprichst. Ich habe ganz oft gesehen, dass das ganz viele so in so einer Art Katzenbuckel machen oder auf dem Tisch vorne vorgebeugt.
Und geht auch. Aber ich selbst, auch
mal gesehen oder also, gelesen.
Ja, geht richtig weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Gar kein Thema. Dass man die Ellbogen immer weg vom Körper haben sollte. Hast du das auch schon mal gehört?
Ja, kommt auf die Position an. Du kannst es natürlich in ganz vielen verschiedenen, ne, sitzen, stehend, liegend, in Rückenlage, in eine Brücke gehen zum Beispiel, im Vierfüßlerstand. Also ich habe das auch alles gemacht oder ich habe es dann nicht im Vierfüßlerstand gemacht, sondern auf den Unterarm. Mhm. Und dann kannst du es halt in einer geraden Position vom Rücken machen. Du kannst es aber auch in einem Buckel machen beispielsweise. Das geht genauso. Es ist trotzdem immer du hast im ganzen Körper Spannung und versuchst dich oben lang zu machen, also den Körper lang zu machen sozusagen. Das mit den Ellenbogen habe ich jetzt noch nicht gehört. Aber ich denke, da gibt es vielleicht auch wieder unterschiedliche Varianten, wie man es ausführt. Ja. So habe ich es jetzt nicht gelernt.
Ich habe es gar nicht gelernt. Ich habe es einfach nur random irgendwo gesehen.
Genau, man sieht das dann irgendwie, wie irgendwer was macht. Und dann, kenne ich.
Man folgt ja dann immer seinen ganzen Favorite-Leuten und den ganzen Olympia-Mädels, wie du es gerade gesagt hast. Und dann sieht man das immer und denkt man so, ich probiere das mal und so. Und wir haben das auch schon im Telefonat auch schon besprochen, dass es halt überwiegend bei den ganzen Südländerinnen, also Brasilianerinnen und so, Lateinamerikanerinnen, wollte ich sagen, populär ist, aber hier bei uns gar nicht so. Und ich fand es mega spannend, als du angefangen hast, so intensiv darüber zu reden und zu posten. Und dann dachte ich, okay, da müssen wir auf jeden Fall eine Folge drüber machen, weil das ist einfach im deutschen Raum noch gar nicht
überhaupt so nicht, und es ist total schade. Also ich habe auch vor, da jetzt demnächst nochmal, weil ich jetzt da so ein bisschen intensiver im Thema sozusagen drin bin, auch ein YouTube-Video noch dazu zu machen, weil ganz viele danach gefragt haben. Und mal gucken. Da bin ich mal gespannt. Ich muss mal überlegen, wie ich das alles abfilme und erkläre, weil es dann doch ein bisschen viel ist vielleicht. Mhm. Aber ich guck mal, so ein paar verschiedene Übungen, die halt für den Anfang vielleicht auch nicht ganz so schwierig sind für jeden.
Mhm. Kann man bei dir dann auch so eine Art Kurs, wie du das jetzt gemacht hast, auch machen?
Ich sag mal Kurs, also so einzelne Sessions auf jeden Fall, ne? Einfach so für den Anfang, dass ich einfach mal erkläre, vielleicht ein paar Übungen mitgebe und so, das ist super gerne, klar. So einen ganzen Kurs. Da muss ich, glaube ich, mir dann erstmal etwas aufbauen oder mir überlegen, wie ich das Ganze auch verfasse und umsetze, wenn ich jetzt einen ganzen Kurs daraus machen würde. Aber klar. Also dafür mache ich es im Endeffekt auch, um es halt auch weitergeben zu können.
Ja, voll. Ne,
weil ich lerne daraus total viel und nehme das viel für mich ja auch mit. Und wenn ich das anderen hier in Deutschland so weitergeben kann, wie ich das jetzt aus Brasilien bekomme, ist das halt schon cool. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Wäre auch schade drum, wenn nicht. Und der Kurs, den du gemacht hast, wie lange hat der gedauert oder wie viele Sessions waren das?
Der geht über 12 Wochen. Genau, und unterschiedlich. Also im Endeffekt läuft es schon so, dass man, ich übe jeden Tag, soll jeden Tag geübt werden, wie aktuell habe ich ja gesagt, ich mache es nicht jetzt jeden Tag, aber es bringt halt wirklich nur was, wenn du es für dich auch regelmäßig machst. Und ich kriege wöchentlich so gesehen neue Sequenzen mitgegeben, die ich dann mache und immer dann nochmal kontrolliert werden. Ob ich es richtig mache, ob ich etwas an der Haltung, an den Händen oder an den Armen irgendwie verändern kann oder muss, damit es nochmal effektiver ist.
Krass, aber 12 Wochen, also schon echt wirklich intensiv dann.
Ja, aber es ist echt cool, weil du halt super, super viele Inputs bekommst und viele, viele Übungen, viele Sequenzen, verschiedene Sequenzen, die du abarbeiten kannst. Und es ist halt nicht langweilig, weil du jede Woche wieder ein bisschen was Neues hast. Und das ist ganz cool.
Ja, mega. So, jetzt übst du alle paar Tage LPF. Wie ist es als Superathletin im Bereich Posing? Wie oft machst du das?
Ja gut, ich gebe ja relativ viele Posingstunden und dann nehme ich, also dann bin ich auch oft auf den hohen Schuhen und übe da sozusagen immer so ein bisschen was mit. Ja, also ich muss sagen, das Posing läuft eigentlich von allein. Kann ich. Also ich muss sagen, ich übe halt dadurch, dass ich täglich meinen Formcheck mache, mache ich morgens immer Posing. Mhm. Ob ich das jetzt wirklich als Üben bezeichnen würde, wenn ich jetzt wirklich also ich gehe es halt immer durch, ich korrigiere mich dann selber nochmal, ich schaue mir die Videos natürlich an und sage, ey, da und da muss ich mal den Fußstand verändern und am nächsten Morgen mache ich ja wieder meinen Formcheck, das heißt, am nächsten Morgen verändere ich das dann oder gucke, dass ich das optimiere. Kann ich auch jedem empfehlen, einfach mal jeden Morgen einfach einen Formcheck für sich, auch wenn es nicht an den Coach geht oder so, einfach für sich dann auch zu machen, einfach damit halt das Posing reinkommt. Wichtig ist natürlich, also ich kann super auf den Schuhen laufen, wer jetzt nicht auf den Schuhen laufen kann, der muss es üben, der muss diese Schuhe unendlich tragen, damit halt es einfach entspannt und locker ausschaut.
Ja, ich weiß, in meiner ersten Saison habe ich sogar in den Schuhen irgendwie gekocht oder die Küche aufgeräumt oder so. Hauptsache, ich hatte sie die ganze Zeit an.
Genau, also du musst halt auf diesen Schuhen laufen und ich muss sagen, ich hatte halt schon, bevor ich auf die Bühne gegangen bin, öfter mal, was heißt öfter mal, eigentlich nicht öfter mal, aber wenn wir auf irgendwelche Feiern gegangen sind, wollte ich halt auch früher schon immer, mit 16 Jahren auch schon, hohe Schuhe anziehen. Und meine Disziplin war es damals immer, du musst in diesen Schuhen aber halt auch laufen können. Wenn du nicht laufen kannst, sieht das brutal scheiße aus, dann zieh sie lieber nicht an. Und das war dann immer so die Disziplin, okay, du musst jetzt mit den Schuhen üben, damit du halt dann darauf laufen kannst. Und irgendwann war es doch kein Problem, 14 cm hohe Absätze anzuhaben. Ich konnte drauf laufen. Und ja, deswegen ist es für mich gar kein Thema. Aber für die, die es problematisch, die müssen halt in den Schuhen üben, das elegante Üben, das Fliegende üben. Ich meine, diese ganzen Russen beim IFBB, die fliegen ja praktisch über die Bühne. Das ist ja brutal.
Und ja, auch wenn die so gehen, voll viele ziehen so die Fußspitze. Ich denke mir so, dass ihr nicht stolpert. Das ist ja so anfällig dafür.
ja, es geht. Ja. Also man gewöhnt sich an alles.
Aber ich finde, in der IFBB sind die Schuhe unbequemer, weil da du hast kein Plateau. Ich finde, in der NPC jetzt, da sind die Schuhe viel bequemer und viel leichter voll irgendwie zu tragen.
Voll. Also ich finde es, ich meine, ich habe tatsächlich letztens noch die Schuhe aufgeräumt. Ich habe ja auch noch die IFBB-Schuhe hier und die sind auch so hart.
Ja.
Wenn ich die anziehen müsste, dann denke ich mir so, oh, ihr tut mir alles so leid, die noch diese Schuhe anhaben. Aber Leute, trotzdem, ihr kriegt das alle hin mit den Schuhen, keine Sorge.
Die Waden, ey.
Ja, die Waden, auch die Füße generell, ne, das ist schon, ich frage mich echt, wie ich das früher dann immer geschafft habe, da so lange in diesen Schuhen rumzulaufen und zu stehen und ist schon krass. Also es ist wirklich viel, viel einfacher beim NPC das Posing umzusetzen eigentlich als beim IFBB. Also mit dem Plateau, es macht schon viel, viel Unterschied.
Ja, absolut. Sehe ich genauso.
Ja. Genau, und sonst läuft das Posing an sich eigentlich so von allein. Ich kriege oft auch tatsächlich Ideen für mein eigenes Posing manchmal auch, wenn ich halt einfach Posing, Online-Posing-Stunden zum Beispiel auch, hatte ich gestern eine und gedacht, ey, probier mal das und das und ey, vielleicht würde das und das zu dir passen. Ich will ja auch, dass es zu den Leuten an sich passt und dann kommen mir selber manchmal Ideen, wo ich denke, boah, setz das doch mal auf der Bühne um. Und ich bin so ein ganz intuitiver Poser, also bei mir ist jeder Eyebrook anders, weil ich auf die Bühne gehe und ich mache halt einfach. Ich kann mich da nicht an, also dann läuft eine Musik und dann habe ich was geübt und dann passt es gar nicht zu dieser Musik. Was machst du dann? Also, das, so bin ich dann einfach so, okay, spontan, du machst einfach, dass es passt.
Spontan beim Üben oder auch spontan auf der Bühne?
Spontan auf der Bühne, also ich krieg das nicht hin, was geübt ist. Also wenn ich jetzt eine Drehung übe und diese Drehung passt aber gar nicht zu dieser Musik, oder da läuft gar keine Musik, dann kann ich auch keine richtige krasse Drehung machen so schnell, weil das passt irgendwie nicht.
Wow, das war richtig riskant, aber total cool.
Nee, also ich übe zwar Sachen, auch umzusetzen und alles, aber also jetzt, wenn ich jetzt wirklich im Studio mal eine Stunde intensiv Posing übe, aber das, wie ich es dann am Ende geübt habe, einzelne Elemente sind oft da drinnen, aber trotzdem mache ich es auf der Bühne ganz intuitiv manchmal anders oder übernehme was von früher wieder, wo ich dachte, okay, das machst du jetzt nicht nochmal, beide Arme hoch oder so, wie in Budapest zum Beispiel. Ja, und machst es dann doch wieder. Ja. Ich denke da nicht viel nach, ich mache es einfach, deswegen.
Und wenn du dein Formcheck morgens machst, machst du das mit der Front oder mit der Backkamera? Heißt das Backkamera? Du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß auch nie, wie ich das nennen soll. Die normale Kamera vom iPhone.
Die normale? Die normale? Die Front.
tatsächlich früher immer mit der Front, aber also die Qualität ist einfach so für den Arsch. Das iPhone macht jetzt die immer irgendwie noch schlechter. Und wenn du dann per WhatsApp, mittlerweile schicke ich die auch gar nicht mehr per WhatsApp raus, sondern per iMessage einfach, weil die Qualität dann besser ist. Ja, also ich mache es mittlerweile tatsächlich einmal mit der Front und einmal mit der Backkamera. Dann habe ich beides.
Okay, das heißt mit der Front, damit du es einmal siehst und dann mit der Back, damit die Qualität gut ist. Aber wenn du dann übst, machst du es dann generell mit der normalen Kamera, damit du dich extra nicht siehst?
Ja, dann habe ich einen Spiegel. Aber in der Regel brauche ich, es ist immer besser zu üben ohne Spiegel, weil wenn du es nur mit dem Spiegel übst, also üb wirklich auch ohne Spiegel, weil nur mit Spiegel üben, ihr seid so konzentriert auf euch selber, ihr lacht nicht, wenn ihr übt. Versucht mal wirklich für eure Kamera zu posen, dass ihr wirklich lacht dabei, Spaß habt, weil dann setzen dann Sachen auch nochmal ganz, ganz anders und mit einer ganz anderen Attitude und Persönlichkeit um. Und ich finde gerade das, du musst rauslaufen, das ist das Erste, was sie sehen, euer Laufen und wie ihr rauskommt. Und diese Attitude, die ihr dann habt, bumm, das muss schon wow machen und dann catcht das ein. Das muss einen catchen. Also die Judges müssen catchen. Und wenn es die nicht catcht, dann ist man so, also so denke ich das immer, okay.
Ich finde das total schwierig, das selber zu üben, weil man so denkt, so, oh, ich lächle ja oder oh, ich mache das ja und dann ist es aber gar nicht so. Und wenn du dann irgendwie noch jemanden hast, der ein, zwei Posing-Sessions mal irgendwie buchst, dann kriegst du nochmal ganz anderen Input und nochmal eine Kritik, mit der du viel besser arbeiten kannst.
Voll. Du musst halt wirklich, also wie Vorbereitung, Backstage, ich muss als nächstes rauslaufen. Das ist vielleicht jetzt mal ein ganz cooler Tipp oder ein ganz cooler Einspruch, einmal dazwischendurch. wenn ich da hinten stehe und ich wäre jetzt die nächste, die rausläuft, dann stelle ich mich meistens schon in die Position, wie ich rauslaufen möchte, also von meiner Haltung her. Zieh also meinen Kopf nach oben lang raus, zieh meinen Bauch ein, zieh meistens schon so ein bisschen. Okay, kurz vorher, bevor ich rausgehe, ein bisschen Vakuum, dass ich halt wirklich einen Bauch drinne habe. Und wenn du dann rausgehst, dann muss halt schon dieses, bevor du rausläufst, dieses mit der Krone auf dem Kopf sozusagen, ich kann das gar nicht beschreiben. Du musst da wirklich Spaß einfach empfinden und diese Attitude da rausbringen, dass du einfach da Bock drauf hast, dass dieser Wettkampf, diese Bühne in diesem Moment dir gehört. Und das ist scheißegal, wie du, sag ich mal, für die da unten jetzt aussiehst, von der Form her oder sonst was, sondern du musst dich so fühlen, als hättest du hier heute alles getan, gemacht und hättest dir einfach verdient, hier oben zu stehen. Also weißt du, was ich meine von diesem Feeling her? Und das hatte ich zum Beispiel jetzt auch in Portugal. Ich hatte einfach das Gefühl, ey, du hast so Gas gegeben jetzt die letzten 3 Wochen. Bist halb vom Stairmaster runtergefallen, weil du dann so Unterzucker hattest und keine Ahnung was, sondern Arsch warst.
Ja.
Also du hast wirklich Gas gegeben, hast versucht nochmal nach Alicante alles rauszuholen und du hast einfach Bock jetzt hier zu stehen. Du fühlst dich gut, du siehst für dich, siehst du gut aus, du hast alles getan und hast einfach total Spaß und die liebe Portugal und diese Bühne und es ist einfach total geil gewesen. So, und dieses Gefühl musst du auf die Bühne bringen und vermitteln. Und nur dann kannst du halt Leute mit da reinziehen und davon überzeugen, dass du das liebst, was du da gerade tust und dass die dich dann halt auch gut finden. Wenn du da rausläufst und schon so ein Gesicht hast, so, wie oft sehe ich Leute, die nicht lachen? Und einfach nur so, ja, jetzt bin ich hier, ich habe eigentlich keinen Bock. So sieht es immer aus. Überzeugt die.
Echt, das oder? Total oft. Ja.
Ich immer total traurig. Total
oft Backstage, denke ich mir so, woran denkt ihr? Denkt ihr jetzt nur, weiß ich nicht, ihr habt so hart gearbeitet, also das ist der geilste Moment der ganzen Zeit, der ganzen Prep. Einfach genießen. Einfach rausgenießen. Und der Platz, welchen man dann erreicht und so, klar, hat man einen gewissen Anspruch an sich selber und klar geht man nicht hin, um nur teilzunehmen. Das ist ganz klar, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Aber trotzdem, wenn du das nicht genießt, dann bringt dir das alles nichts. Weil ich habe heute Morgen habe ich einen Podcast gehört von Ashley Caldwasser. Die hat einfach darüber gesprochen, wie krass das Mindset die Form beeinflusst oder einfach auch ja die Wirkung auf der Bühne, genauso wie du es gerade besprochen hast, was das Mindset oder die Motiv ja, das ist einfach der krasseste Booster auch vor dem Training ist, das Mindset.
Also ich sag mal so, am Kopf arbeiten kann man immer. Muss ich hundertprozentig auch wieder mehr machen oder noch mehr machen. Je weiter du kommst oder was ich krass finde, zum Beispiel bei Newcomern mittlerweile auch, die machen sich so viele Gedanken. Da bin ich schon fast froh, dass ich vor 6 Jahren das erste Mal gestartet bin, wo ich im Social Media noch gar nicht drin war, niemanden kannte, niemandem gefolgt bin. Ich habe mir keine Gedanken gemacht. Ich hatte einfach Bock darauf und habe einfach gemacht. Also du kannst sowieso, du kannst nicht von heute auf morgen aussehen wie ein Profi. Guck dir wie ich aussah, mit diesem pinken Bikini, der mir überhaupt nicht gesessen hat. Mein Gesicht viel zu weiß auf der Bühne. Ja, ihr fangt irgendwo an. Macht doch erstmal den ersten Step und vielleicht seid ihr schon so weit und könnt ganz oben mithalten, von der Linie, von der Genetik, von der Muskulatur, wie auch immer, aber macht einfach diesen ersten Step und zieht einfach diese Diät für euch mal durch, egal wie hart es wird. Ne, dann, wenn du es
Ja.
einmal durchgezogen hast, dann weißt du, okay, du kannst das, du könntest es immer wieder. Die Frage ist dann, hattest du Spaß dabei oder nicht? Machst du es wieder
Ja.
oder nicht? Ne, so, und das ist erstmal das, was ganz, ganz wichtig ist, dass man versteht, okay, du machst es am Ende, machst du das nicht, um unter Druck das zu machen für andere, sondern du machst das für dich selber.
Absolut.
Und das finde
Absolut,
ich,
richtig guter Punkt.
das ist so das Erste. Und das verstehen die meistens schon nicht. Die machen das dann eher. Die sehen das bei ganz vielen und das ist halt so der Punkt. Die sehen ganz viele bei Instagram, boah, die starten, ich möchte es auch. Haben eigentlich im Prinzip gestern angefangen mit Training. Ja, ich möchte jetzt starten. Ich werde Profi. Erstmal mach dein Training. Dann guckst du, wie weit du damit kommst. Und dann, guck mal, ich habe erst nach 3 Jahren, habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt mal einen Wettkampf mit. Und ich war ja noch lange nicht da, wo ich heute bin.
Ja, ich finde
Na?
auch, das sind immer so Sachen, die hört man die ganze Zeit. Du machst das nur für dich, hab Spaß dabei und sowas. Und alles Sachen, die hört man immer wieder, immer wieder, immer wieder. Aber wenn man sich wirklich diese Sätze mal auf der Zunge zergehen lässt und wirklich mal drüber nachdenkt, dann hat das nochmal eine ganz andere Wirkung, dass ich das wirklich nur für mich mache.
Ja,
Keiner zwingt
und
mich.
wenn du dann verstehst, ich mache das für mich, dann ist es auch gar kein Problem, bei einer Familienfeier zu sitzen, wo 1000 Leute diesen geilen Kuchen vor dir essen und du denkst, nö, ich brauche den Kuchen nicht, ich mache das hier gerade für mich. Also
Ja,
das stört dich dann einfach nicht. Und
absolut.
das finde ich immer so krass, wenn andere Leute sagen, ja, ich will dann nicht irgendwie zu einer Feier gehen oder ich bin irgendwo eingeladen, das will ich nicht, also ich kann dann da nicht hingehen. Wenn du es in den letzten Wochen vom Wettkampf nicht machst, kann ich das verstehen. Aber das sind die letzten 4 Wochen vom Wettkampf. Da kann ich auch verstehen, dass dein Energielevel einfach nicht mehr da, wo es sein soll. Da habe ich auch keine Lust, viel zu unternehmen. Ne? Aber im Endeffekt machst du das alles für dich und wo du musst halt deine Prioritäten setzen, was dir dann wichtig ist. Wenn du halt nicht auf den Kuchen verzichten möchtest, musst du dir halt überlegen, okay, möchte ich die Wettkämpfe machen? Möchte ich diese Diät machen? Oder eben nicht?
Voll,
Ne?
voll. Wir hatten heute eine Verabschiedungsfeier auf der Arbeit und da gab es super viel Essen und auch richtig, richtig gutes Essen. Und das war einfach okay, weil du weißt, hey, ich mache das für einen Wettkampf, ich mache das für mich, keiner zwingt mich. Und dann kommen aber alle Leute und sagen, oh, du Arme und du darfst nichts essen und oh, und hier und jetzt musst du dein Hähnchen, dein trockenes essen. Und früher hat man gesagt, so, ja, bei den ersten Wettkämpfen, ja, aber jetzt. Da hat sich das Mindset mit der Zeit so verändert und auch, wie du sagst, einfach zu sagen, hey, ich mache das für mich und keiner zwingt mich, dass man dann ganz andere Antworten ausspuckt und ja, einfach sagt, hey, ich brauche kein Mitleid. Also man muss natürlich nicht so frech irgendwie antworten oder was, aber das ist einfach dieser Gedanke, den ich habe, ey, ich brauche gar kein Mitleid gerade, weil es zwingt mich keiner und es ist völlig okay für mich, dass ihr alle gerade Wraps und Kuchen und Pizza und sowas isst und ich mein Hähnchen mit dem Gemüse, das ist okay.
Ganz, ganz, ganz lustig. Und zwar das Video von Portugal, worüber ich eben schon mit Bruno und so, wo der Masseur war. Da hat mich nämlich die Vivian auch gefragt, die hat gefilmt. Und Stefan hat die ganze Zeit über Essen gesprochen. Da hat sie mich gefragt, Lisa, wie schmeckt dein Hähnchen? Das war der letzte Entladetag. Hähnchen und Gemüse, Zucchini. wie schmeckt dein Essen so, ne? Ich so, ey, voll gut, ne? Ich esse voll gerne mein Hähnchen mit, also wenn es gutes Fleisch ist, dann schmeckt es sowieso immer gut.
Ja.
Gutes Fleisch, Gemüse. Und ihr könnt ja auch im Alltag, ey, nehmt so viele Kräuter, wie ihr wollt, schmeißt da Petersilie drauf oder Schnittlauch. Ihr könnt so viel mit Gewürzen arbeiten, dass es halt einfach super geil ist. Aber macht jetzt nicht tonnenweise, keine Ahnung, Flavin' Tasty neuer Essen oder so. Also arbeitet lieber mit diesen natürlichen Sachen. Dann habt ihr halt viel mehr Mehrwert von. Oder was ich jetzt gefunden habe, ihr habt auch weniger Kalorien, davon abgesehen. Aber ich habe jetzt bei Rewe mir gekauft so ein Basilikum, flüssiges Basilikum. Das ist ja einfach nur Basilikum püriert im Endeffekt. Das ist so geil. Und das ist ja einfach nur Kräuter. Im Rewe habe ich das gekauft. Und das ist, im Endeffekt sind das einfach nur Kräuter, frische Kräuter, püriert in einer kleinen Flasche. Und du kannst dir daraus einfach vielleicht ein bisschen mit Wasser oder so angemischt. Hast du voll die geile Soße oder voll die geile, also super geile Geschmack. Und ihr habt halt
da nicht die Kalle. Ich mal morgen auf die Suche.
Ja, musst du mal machen. Das ist total gut. Also gibt's auch verschiedene Sachen, ne? Also gibt's auch andere. Aber das war gut.
Ne, ja, das, ja, kann ich total nachvollziehen. Was würdest du jetzt für Nudelsalat geben, gesagt? Ich sag gar nichts. Ich will es gerade gar nicht. Will ich nicht. Ja. Ich würde gar nichts dafür geben.
Will ich nicht haben.
Ja. Ich will das nicht. Ich will mein trockenes Hähnchen essen.
Ja.
Es schmeckt ja auch gut. Ich finde, ich liebe mein Essen auch. Klar, man könnte ein bisschen mehr essen, das wäre ganz nett. Aber es schmeckt. Es ist ja nichts anderes, was ich vorher auch gegessen habe. Nur die Mengen haben sich verändert.
Genau. Also meine Mutter hat immer früher, man wurde immer dünner, aber meine Teller waren trotzdem irgendwie immer relativ voll, keine Ahnung. Und weil es war immer noch mehr, als wie sie immer gegessen hat. Ja. Sie sagt, ja, wie kann das sein? Du isst immer so viel und irgendwann, ja, du wirst immer dünner, isst mal ein bisschen mehr. Und dann sieht sie meinen Teller und denkt so, weißt du, es ist alles total seltsam gewesen irgendwie, aber...
Wo ist die Logik?
Ja,
wo ist die Logik?
Ja.
Ja, kenne ich. Ich möchte noch auf einen Punkt eingehen. Wir haben schon überzogen. Ich weiß nicht, ob du noch Zeit hast, aber ich würde voll gerne noch ein paar Infos über euer Coaching haben. Also ihr coacht ja zusammen, oder?
Nein, also ich mache eigentlich eben nur Lifestyle-Coaching. Ich habe das ein bisschen runtergebrochen, beziehungsweise war das eher Saschas Input an mich. Ey, konzentriere dich auch auf dich und deine Prep. Und für dich ist der, also für mich ist halt der Sport auch, sage ich mal, ich meine, ich war zu Olympia, ich habe eine Olympia-Qualifikation. Ich muss mich da einfach auf mich konzentrieren und wenn du dann halt jemanden auf Tag X preppen musst, ist es halt schon anstrengend, weil du mit dem Kopf, du willst die Leute auch in Form bringen und 100% auf die Bühne stellen. Ja, deswegen habe ich das Wettkampf-Coaching eher so ein bisschen gecuttet und mache nur noch so Lifestyle-Coaching, wenn Leute in Form kommen möchten, Trainingspläne, Ernährungspläne, Personal-Training, Posing-Coaching eben und Sascha macht vor allem eben das Wettkampf-Coaching, also es ist nicht wirklich Coaching in dem Sinne zusammen, sondern ich nehme dann, übernehme bei den Mädels dann das Posing so gesehen, wenn er die Mädels hat und er hat ja auch zum Beispiel die Vivienne, die ja auch mit in Portugal war und meine Videos cuttet und alles, sie ist ja auch IFBB Pro, Bikini Pro und ja, sie ist ja auch bei ihm im Coaching und richtig cool, was sie für Fortschritte macht. Also das kann man echt wirklich zuschauen, wie sie besser wird. Mhm. Macht echt Spaß. Genau, also er hat da viele, die jetzt auch im Herbst starten werden. Bikini, Wellness, wohl Wellness. Jetzt im Herbst glaube ich gar nicht, muss ich gerade nochmal fragen. Für Figur, also super viele Mädels, die da an den Start gehen werden. Und ja, richtig, richtig gut. Und bei mir guckt er auch immer, wie schon beim Training zum Beispiel gesagt, immer mit über die Form. Ist immer so eine Absprache zwischen ja, Sascha und Stefan im Endeffekt. Wobei Sascha mich halt eben täglich sieht und bei mir eben dann auch ganz, ganz viel mit drüber schaut. Und ja, so ist das eigentlich so im Großen und Ganzen.
Ja, und fahrt ihr dann auch mit auf die Wettkämpfe?
Teils, teils. Kommt natürlich immer so drauf an, ob wir Wettkämpfer selber haben, Termine haben, je nachdem fahren wir dann oder wie viele dort auch vor Ort starten, oder ob sich die Termine mittlerweile überschneiden, sich auch oft Termine zum Beispiel, genau, je nachdem sind wir dann vor Ort oder eben bei unseren Competitions unterwegs. Aber das ist ganz individuell, ne? Da müssen wir halt immer dann schauen, was ist gerade Sache.
Ja, was denkst du, was hebt euch von den anderen Coaches ab? Was macht ihr besonders?
Ja, also wir schauen.
Ist vielleicht eine schwierige Frage, sorry, aber ich denke einfach nur so, es gibt halt gerade super viele Leute, die irgendwie coachen und alles Mögliche anbieten und so. Und ich finde, es ist super schwierig auch jetzt, irgendwie zu sagen, okay, das ist jetzt mein Coach oder da möchte ich hin, weil alle irgendwie immer besser werden. Was ich jetzt zum Beispiel persönlich mega interessant finde, ist bei dir zum Beispiel das LPF. So, das könntest du mit anbieten. Das ist so für mich so, wo ich sage, hey, das gibt's noch nicht.
Genau, das, ne, das bieten wir zum Beispiel. Also das biete ich dann, sage auch mal, ey, komm, ich schreibe. Ein paar Übungen habe ich mit, ich muss mal aufstoßen. Zum Beispiel ein paar Übungen habe ich auch mal wirklich aufgeschrieben und dann schicken wir das zum Beispiel auch den Mädels raus, erstmal nur so als, ey, übe es mal, guck mal, ob das funktioniert. Und weil das halt auch eben super wichtig ist und gerade die Wettkampfmädels, die jetzt bei Sascha sind, die, das ist einfach super wichtig. Wenn du 100% geben möchtest, dann baue es einfach 5 Minuten am Tag ein. Ne, genauso wie das Posing. Also das Posing übernehme ich ja dann bei Wellness und Bikini beispielsweise. Und das halt direkt miteinander cool zu verbinden. Manchmal mache ich auch tatsächlich während diesen Online-Posing-Sessions oder bei den Posing-Sessions so ein paar Mobility- oder LPF-Übungen mit dabei. Einfach damit das Gesamtpaket dann einfach stimmt. Ne? Und das ist halt ganz cool, das mit zu verbinden, sage ich mal. Dass man das halt so im Team direkt kombinieren kann. Genau, und Sascha nimmt sich eben auch, sage ich mal, viel Zeit und investiert auch viel Zeit, guckt sich wirklich das Posing an, okay, und beziehungsweise Schwachstellen an, wo kann man was verbessern und wo kann man dran arbeiten, dass es halt besser wird. Wie zum Beispiel bei der Vivian hat er ganz, ganz viel auch geschaut, okay, wo können wir noch optimieren, dass halt zum Beispiel, oder wo sind Schwachstellen, was halt besser werden muss. Wir haben viel am Posing gearbeitet, haben zum Beispiel die Frontpose geändert, von der einen Seitenpose in die andere, wo sie jetzt nochmal viel, viel harmonischer aussieht, viel schlankere Taille hat von der Seite, also sieht nochmal viel, viel besser aus. Innerhalb von 8 Wochen gleiches Gewicht, aber komplett andere Symmetrie, andere Harmonie vom Körper und da so das Ganze so zu sehen, ist schon echt cool. Also man kann halt ganz viel mit Trainingsoptimierung, Übungsoptimierung eben schon rausholen, wenn halt die Person an sich, also der Athlet, auch viel investiert. Also das ist halt immer das A und O.
Ja, auf jeden Fall mega spannend. Jetzt haben wir vielleicht noch ein paar Minuten für die Fragen.
Ja.
Eine Frage haben wir auch schon am Anfang beantwortet, und zwar, wie deine unterschiedlichen Beintrainingstage aussehen. Hier ist noch eine Frage, wie du dein Training nach der Brust-OP gestaltet hast.
Ah, da könnte ich vielleicht auch mal ein YouTube-Video zu machen. Hey, das gibt
ja
mir immer mal wieder
hier noch
ein
Ideen.
Paar, ja, ich bin heute, saß ich und denk so, jetzt haben wir bald die Videos, die wir gefilmt haben letzte Woche, schon alle hochgeladen. Was machst du denn dann? Ja, aber ist ja auch eine Idee.
Ja,
wie habe ich mein Training gestaltet? Also ich hatte meine Brust-OP, wann hatte ich die denn? 2020, krass, das ist schon so ewig, ja. Ja, krass. Man muss ja immer erstmal überlegen. Genau, und hat dann im Endeffekt gesagt bekommen, okay, mach mal 4 Wochen eher nichts. Und ich so, wie gar nichts? So, im Endeffekt habe ich so gemacht, ich habe 2 Wochen gar nichts gemacht. Und
mal
hat in der,
halbiert.
Ja, mal halbiert. Ja, ich musste auch dann wieder arbeiten, ne? Also, und ich brauche ja meine Arme. Also ich war da ja noch als Physio tätig. Das heißt, ich musste meine Arme auch benutzen. Ich konnte gar nicht mit den Armen nicht arbeiten. Und ich glaube, ich habe 3 Wochen lang nicht, also ich hatte 3 Wochen frei nach der OP. Und das ging aber. Also ich habe angefangen, ich kam nach Hause, Sascha hat mich abgeholt, kam heim. Klar, ich war dann erstmal einfach total im Sack, von der Narkose auch. Ich bin überall eingeschlafen, habe halt im Sitzen geschlafen. Es ging immer alles ganz gut. Ich hatte auch gar nicht so viel Schmerzen. Ich war halt einfach tierisch müde. Aber ich habe irgendwann, ich glaube nach einer Woche, schon auch keine Schmerzmittel mehr wirklich gebraucht. Aber Leute nehmen sie trotzdem einfach wegen der Entzündung auch. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, dass sich das, dass das gut abheilt. Ja, man kann es reduzieren, aber nimmt es trotzdem. Genau, und habe in den ersten 2 Wochen ab und zu mal spazieren gegangen, also mich schon irgendwie aktiv bewegt. Sascha war immer so nett und hat dann das Whey ganz oben auf den Schrank gestellt. da musste ich dann, es war dann auch schon Training, das da runterzuholen. Oder ich weiß noch, habe dann halt zu Hause so ein bisschen aufgeräumt, halt so Sachen gemacht, die gingen, aber wenn ich halt gemerkt habe, es wurde zu viel, habe ich halt auch eine Pause, also habe ich wirklich pausiert. Ne? Also ich habe wirklich geguckt, auf mein Körpergefühl gehört. Hat ja auch immer diesen wie heißt dieser Gürtel nochmal? Du weißt, was ich meine.
Stuttgarter Gürtel, ja, ne? Stuttgarter.
Den Stuttgarter Gürtel da drüber sitzen. Ja. Und genau, hab den Boden gewischt und das war zwar nicht so geil, aber hab es trotzdem gemacht. Also soll jetzt keine Empfehlung für irgendwie ein anderes sein, aber so
habe ich es. Oh, ich wollte mir gerade sagen, ich stelle mir das gerade vor, ey.
Ja, weil du übst ja schon so ein bisschen Druck auf den Boden aus. Aber es war...
Ja.
Ich habe jetzt nicht extrem gedrückt. Ich habe tatsächlich irgendwann mit meinen Füßen einfach gewischt. Aber so ein bisschen habe ich was gemacht und habe versucht, nicht komplett still zu halten und gar nichts zu tun. Und ich denke, das hat mir persönlich auch geholfen. Ich bin, wenn ich zu lange gelaufen bin oder so, war das halt irgendwie auch unangenehm. Aber ich habe nach 2 Wochen dann angefangen, einfach wieder ein bisschen Beintraining mit reinzunehmen. Überall, was halt ohne Druck oder Festhalten ging. Bedeutet Beinpresse, Beinstrecker, Beinbeuger im Sitzen, halt solche Sachen komplett. Und Laufband, Fahrrad und sowas. Also nach 2 Wochen habe ich so ein bisschen was gemacht. Genau, was habe ich denn dann? Das ging dann auch schon nach 3 Wochen, ging das alles schon wieder ein bisschen besser. Da habe ich mich sogar schon an der Multipresse probiert. Und das ging tatsächlich, du darfst halt, ich habe das dann gemacht mit Zughilfen. Also ich habe die Stange nicht festgehalten, sondern habe Zughilfen drum gemacht und mich halt an den Zughilfen so ein bisschen festgehalten. Und dadurch, dass die Stange ja feste ist, ging das dann ganz gut. Mhm. So leichte Kniebeugen gemacht sozusagen und Ausfallschritte wieder. Und nach 4 Wochen habe ich auch wieder Oberkörper mit reingenommen. Also viele pausieren ja dann doch noch länger. Aber ich habe
ja, länger pausiert, ja.
Ja, na, also ich habe dann mit Seitheben einfach angefangen, ganz, ganz leicht und es ging dann gut und bisschen schwerer genommen, also so ganz, ganz leicht nur gesteigert und es ging dann von alleine immer, immer besser. Wo ich wirklich lange Probleme hatte, waren so Sachen wie Überzüge, die waren am Anfang echt kritisch.
Über Trizeps oder sowas.
Trizeps an der Bank, ja, so das hat auch echt gezwirbelt. Ich kam gar nicht richtig in eine Dehnung rein. Aber irgendwann, ich wusste ja, okay, es ist verheilt. Ich habe mich da reingezwungen. Es ging irgendwann. Aber ihr müsst es halt dann auch, wenn ihr wisst, okay, es ist alles verheilt, ihr müsst es machen. Ihr müsst euch in diese Schmerzen dann reinquälen, um wieder diese volle Range of Motion zu haben. Und genauso habe ich es dann auch gemacht, was ich früher eigentlich immer super gerne gemacht habe, war Beinheben hängend. Na, also wenn du dich irgendwo dranhängst, wie Klimmzüge. Und dann Beinheben gemacht, mache ich immer noch super gerne. Aber ich konnte es eine Zeit lang einfach nicht machen, weil mir das so gezogen hat. Und sobald, du hast ja, die Narbe ist ja nicht nur unter deiner Brust, sondern es ist ja dein ganz Bauchfaszie sozusagen, die da auch mit dranhängt. Und es hat so, sobald du dann die Beine hochheben wolltest und nicht cool. Also das hat wirklich ewig gedauert, bis das besser war. Ich glaube, ein Jahr. Würde ich sagen.
Also ich finde es auch, bei mir ist genau ein Jahr jetzt her und ich finde es zum Beispiel immer noch anstrengend, wenn ich einmal, mittlerweile geht schweres Latziehen wieder, aber gestern zum Beispiel schwere Dips. So. Mhm. Das finde ich auch mega unangenehm. Einfach nur, es tut nicht weh, aber es ist so.
Unangenehm, ja.
Es ist so unangenehm und du denkst, du machst irgendwas kaputt. Oder auch, Beinheben, da wo du die Unterarme abstützt und sich gegen diesen Ball.
Genau das Gleiche. Pulst. Ja, genau das Gleiche. Wenn du es hängend machst, ist es halt nochmal krasser, weil du ja nochmal Dehnung drauf kriegst auf die Bauchfaszie. Ja. Und das war schon immer, weil du steuerst ja dann immer wieder deinen Serratus an. Das ist ja der Scherenmuskel sozusagen, den man seitlich sieht, der dann so seitlich auch in die seitlichen Bauchmuskeln einläuft von hinten. Weiß nicht, ob das jetzt irgendwie was sagt. So, und das hat halt übertrieben dann immer so gezwiebelt, ne, weil der dann das Schulterblatt ja noch so stabilisiert. Ja, also.
Ich finde das Gefühl so eklig, wenn die sich bewegen, wenn ich irgendwas mache.
Ja,
die Implantat, dann denke ich so.
Ja, ich sag, gib dem Ganzen mal noch 6 Monate und dann ist das, hast du das nicht mehr. In der Regel müsste das dann auch weggehen. Also bei mir wirklich 1 Jahr, 1,5 Jahre und seitdem, ich merke die überhaupt nicht. Manchmal ist es so, ich lag auch am Anfang, wenn ich eine Massage bekommen habe, ich wollte gar keine, weil ich fand es total ekelhaft, auf dem Bauch zu liegen und mir drückt dann jemand rum. Und dann hatte ich immer Angst, dass sie platzen. Also wenn dich einer so einrenken möchte, die Brustwirbelsäule, finde ich es immer noch total widerlich. Aber, also weil du dann immer so gegenspannst und denkst, oh, meine Brust. So, aber ich habe nicht mehr dieses unangenehme Gefühl. Weil das war am Anfang echt, das war echt krass.
Ja, okay, das gibt mir Hoffnung. Ein halbes Jahr noch. Okay.
Gib dem Ganzen mal ein halbes Jahr, dann wird das auf jeden Fall besser sein. Ja, also es dauert halt schon, bis wirklich komplett alles verheilt ist. Aber im Endeffekt nicht zu viel Angst haben, irgendwas zu tun. Aber ihr sollt auch nicht überbelasten am Anfang. Also das Ganze halt wirklich nach eurem Körpergefühl gehen und da langsam wieder reinsteigern.
Ja, ich glaube, da gibt's einfach auch kein richtig und kein falsch irgendwie, wann man starten soll, mit welchen Übungen, sondern einfach nach Gefühl und gucken, habe ich Schmerzen, habe ich keine Schmerzen, kann ich es machen oder nicht. Natürlich auch, wie du sagst, jetzt nicht komplett sich die ganze Zeit schonen, sondern auch wirklich mal, wenn man weiß, okay, es ist verheilt und alles ist gut, ich darf ja jetzt, das ist dann irgendwie nur noch der Kopf, der mich limitiert, sondern da auch wirklich zu sagen, okay, ich probiere mich jetzt mal langsam und taste mich daran.
Ja, also das ist ja wie bei allem, das ist halt total individuell. Der eine, weil du bist ja jetzt komplett anders als ich. Also von der Statur oder von, ne, manche Leute haben auch einfach eine ganz andere Muskulatur, die Fasern ziehen ein bisschen anders. Die Grundstruktur ist immer gleich, ne? Jeder Mensch ist irgendwo gleich, aber jeder Mensch ist halt so individuell anders, dass es halt einfach andere Schmerzen sein können. Und du hast ein anderes Schmerzempfinden als ich. Deswegen, das ist immer schwierig zu sagen, du solltest so und so das Ganze handhaben oder genau so und so. Das funktioniert halt einfach nicht.
Ja. Okay. Ich würde sagen, Frage ausführlich beantwortet.
Ja. Kurz ja, ist schwierig.
Ja, ich finde es aber total unbefriedigend, wenn ich mal irgendwie so Fragen stelle und die dann im Podcast so ganz kurz abgefrühstückt werden. Und ich finde es immer schön, wenn man da sich dafür dann auch Zeit nimmt. Ich glaube, die Person, die Frage gestellt hat, wird sich dann auch freuen.
Ich hoffe.
Nächste Frage, und die finde ich tatsächlich auch sehr interessant. Stefan ist ja ein Fan, die Gemüseportion sehr klein zu halten oder generell auch die Portion sehr klein zu halten, damit ja der Bauch flach bleibt, damit man ja nicht so, also nicht dieses Volumen essen. Wie siehst du das und ist das etwas, was du nur in der Diät machst oder bist du auch in der Off-Season da ein Fan von, das so zu machen?
Also ich liebe Gemüse und esse auch ab und zu mal ein bisschen mehr Gemüse, aber grundsätzlich ist es natürlich Quatsch, also jetzt, wenn du Off-Season ausgehst und wo du noch viel Essen hast und dann auch viel Gemüse isst, noch zusätzlich, also du isst jetzt pro Mahlzeit 300 Gramm Gemüse, das macht überhaupt keinen Sinn, wenn du dann aber noch 80 Gramm Reis dazu isst und dein Hähnchen oder dein Rind oder wie auch immer, dann hast du ja Portionen, das ist ja, keine Ahnung, da ist ja normal, dass dein Bauch dann daraus stückt. Deswegen ist halt immer die Frage, macht das in der Off-Season Sinn? Also ich versuche es halt immer gleich zu halten, ich bin immer eigentlich pro Mahlzeit bei 150 Gramm Gemüse, das halte ich eigentlich immer gleich, wenn es mal 10 Gramm mehr oder weniger sind, ist mir das wurscht, das ist mir jetzt wurscht, in der Off, sage ich mal, ich bin jetzt nicht wirklich in der Off-Season, aber auch in der Diät, also 10 Gramm Gemüse mehr oder weniger machen es halt einfach nicht aus, macht euch dann nicht verrückt, aber wenn ihr es halt jedes Mal übertreibt und pro Mahlzeit dann 300 Gramm Gemüse esst oder euch sagt, okay, ich nehme jetzt 150 Gramm Salatblätter, dann habt ihr natürlich auch ein Volumen. Erstens macht die Verdauung das mit. Das ist halt immer das Wichtige, weil ihr esst natürlich viele Ballaststoffe übers Gemüse. Manche bekommen wirklich Blähungen dadurch. Die Verdauung wird manchmal schlechter. Manche, die gar kein Gemüse essen, da ist die Verdauung auch scheiße. Also man muss halt so ein gesundes Mittelmaß finden und finden, was verträgst du und verdaust du halt auch gut. Wenn du jetzt die ganze Zeit grüne Bohnen isst und aber bei den 150 Gramm bleibst und die aber total schlecht verdaust und dadurch halt immer so einen Blähbauch hast, dann musst du halt gucken, nimmst du vielleicht lieber Zucchini, die verdaust du besser, hast du keinen Blähbauch von und das drückt nicht die ganze Zeit deinen ganzen, ja, wie sagt man, deinen Bauchraum auseinander und macht deine Taille natürlich in dem Sinne dann auch breit. Wenn du jetzt den ganzen Tag so mit so einem Bauch rumläufst, dann macht das dauerhaft natürlich deine Taille auch breit. Also verstehst du, was ich meine? Das ist dann immer
ja,
so.
Ja.
Du verbesserst damit im Endeffekt nicht deine Mitte, sondern du machst sie eher schlechter. Und wenn du halt wirklich Sachen isst, die du gut verdaust, in einem bestimmten Rahmen, wie zum Beispiel eben 150 Gramm, also ich nehme meistens Zucchini oder Gurke oder Tomate oder sowas, und die wirklich gut verdaue, dann habe ich immer eigentlich eine gute Bauchkontrolle, ohne dass ich es kontrollieren muss.
Mhm.
Und das macht natürlich langfristig deine Mitte auch schöner und besser, als wenn du dann immer so einen Ranzen mit dir rumträgst. Deswegen versuche ich es schon immer gleich zu halten eigentlich.
Ja. Und ich finde auch, wenn man dann so viel Gemüse isst, weil man Hunger hat in dem Moment, dann ist man für den Moment vielleicht satt, aber wirklich nur für einen kurzen Moment. Und man hat relativ kurz danach eigentlich wieder Hunger und hat genau das gleiche Gefühl, aber dieser Blähbauch, dieses Völlegefühl ist immer noch da.
Genau, also wenn ich jetzt wirklich, ja, ich kann es eigentlich unterdrücken, aber wenn ich jetzt so extrem Hunger habe, dann hilft es mir, ich trinke halt super viel. Ja, also ich trinke dann wirklich immer extrem viel. Oder esse mal ein kleines Stück Gurke. Also weil Gurke ist im Prinzip nur Wasser. Ihr solltet jetzt nicht 20 Gurken essen, bitte. aber wenn ihr mal so ein kleines Stück Gurke esst, ist das voll in Ordnung. Also.
Ja.
Genau. Ja.
Mega. Ja, Thema Booty Gains hast du eigentlich auch am Anfang schon beantwortet, weil mit deinen drei Beintrainingstagen und mit deinem reinen Glutes Day hast du es eigentlich schon beantwortet, es sei denn, du möchtest da noch irgendwas hinzufügen.
Nur weil ich 3 Tage Beine trainiere, heißt das nicht, dass das für jeden passt. Heißt, ihr solltet immer schauen, dass eure Regeneration wichtig ist oder gut ist. Heißt, wenn ich jetzt, also zum Beispiel gestern wäre eigentlich ja Glut gewesen. Ich hatte aber gestern immer noch mega Muskelkater tatsächlich. Wir haben eben drüber gesprochen. Vom Montag, weil wir eine neue Übung probiert haben und die ging total in Glut in den Beuger rein. Und habe es gestern noch gemerkt. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, nee, ich mache jetzt lieber Pause und habe heute Glut trainiert. Also guckt immer so, dass eure Regeneration halt gut ist, weil wenn ihr immer wieder auf Muskelkater drauf trainiert, dann weiß ich nicht so ganz, ob das euren Wachstum für die Muskelstellen verbessert. Am Ende ist es sowieso wichtig, wenn ihr, sag ich mal, Glut aufbauen möchtet, wie bei jedem anderen Muskel auch, aber jetzt vom Glut ausgegangen, ihr müsst eine Spitzen, also die maximale Kontraktion haben. Was macht der Gluteus Maximus jetzt zum Beispiel? Er streckt die Hüfte. Das heißt, ihr müsst natürlich im Bauch feste sein, der Rücken muss gerade sein und dann müsst ihr die Hüfte strecken und dann habt ihr eine maximale Kontraktion und diese Kontraktion müsst ihr mit in die Dehnung reinnehmen. Also immer unter Spannung halten, niemals einfach den Muskel wieder loslassen und damit dann ins Versagen trainieren. Das ist halt eigentlich das Wichtigste, um einen Muskel so zu stimulieren, dass er wächst.
Ja.
Kurz gefasst.
Muscle Mind Connection, ja. Ja, genau. Ja, voll. Voll. Also da aber auf jeden Fall auch, wie oft würdest du einem Anfänger raten, reines, ja, obwohl im Anfänger rät man ja auch nicht, nur reine Po-Tage reinzunehmen und das 2-3 Mal die Woche. Aber sagen wir mal jemanden, der schon fortgeschritten ist, der jetzt sagt, okay, ich bin gut dabei und jetzt möchte ich mich aber voll auf den Po mal konzentrieren.
Das ist voll individuell. Also es gibt auch manche, die, ich sag mal, der Urs, der trainiert, glaube ich, alle 10 Tage Beine. Guck mal, was er für Beine hat. Also du musst halt immer schauen, okay, wie ist die Genetik von demjenigen? Baut er schnell auf oder nicht? Manche Leute, die trainieren erst seit einem halben Jahr und haben aber schon vorher so viel Sport oder irgendwas gemacht vorher, dass sie so ein krasses Muskelgefühl haben, dass sie wirklich sich in jede Übung reinfühlen können, die nicht mal schwer machen müssen und dadurch wachsen und sich total verändern. Genauso gibt es, also das ist total schwierig zu sagen. Man muss im Endeffekt mit etwas anfangen. Wenn ich jetzt jemanden habe, der, wie du schon sagst, fortgeschritten ist, ich sag mal, immer trainiert hat und 2 Mal die Woche jetzt bisher Beine trainiert hat, Front- und Rückseite zum Beispiel oder so, dann kann man da sagen, okay, Regeneration ist gut, Muskelkater in dem Sinne auch, kann man an den 2 Tagen was optimieren und wir nehmen mal noch einen Tag mit rein, wo, ne, du musst ja immer schwachstellenorientiert trainieren. Ist der Quad noch wichtig für Bikini oder können wir aus dem Tag nur einen reinen Gluttag machen? Na, also, wenn du jetzt jemanden hast, der wirklich Bikini starten möchte, aber wo der Quad eigentlich schon zu dominant ist, dann nimmst du den Quad komplett raus, dann wird nur noch Po trainiert. Na, also, du musst halt immer so ein bisschen davon ausgehen. Deswegen, dann würde der Quad ja rausfallen. Das heißt, es wäre natürlich möglich, dann 2-3 Mal die Woche sich auf Glut und Beuger zu fokussieren. Es kommt dann auch drauf. Oder du kannst ja auch unterteilen zwischen Upper Glut, Lower Glut, Beuger und oder machst wirklich den mittleren Glut und den oberen. Weil die kannst du ja deutlich öfter trainieren als Beuger und Lower Glut zum Beispiel.
Ja. Sehr, sehr. Ja, ich finde es richtig schön, wie, ja, voll individuell, aber ich finde es halt mega schön, wie ausführlich du die Fragen beantwortest, dass ist auf jeden Fall so ein Plan, dem man folgen kann oder wo man sich dran orientieren auf jeden Fall kann. Richtig gut.
Ja, aber wenn ich damit anderen helfen kann, super. Sich selber ja, so einen Plan auch mal zu erstellen.
Ja, ich finde es mega schön, das alles mal so gebündelt in einem Podcast zu haben. Aber man kann ja auch sehr, sehr viel auf deiner Instagram-Seite finden. Du hast ja auch ganz viele Highlights, wo du über verschiedene Themen sprichst, aber auch deine YouTube-Videos. Das heißt, das sind so die Kanäle, wo man dich dann auch finden kann. Und wenn man sich fürs Coaching interessiert.
Genau, schreibt mir einfach bei Instagram oder eben dem Sascha. Den habe ich ja auch in meinem Profil oben mit markiert, da kann man einfach draufklicken. Genau, dass man einfach einen von uns dann zum Beispiel schreibt. Mir vor allem fürs Posing, ich freue mich immer über die Posing-Sessions, gerne auch Online-Sessions. Gerne einfach anschreiben, freuen wir uns. Und
da schnapp ich mir auf jeden Fall mal eine Session.
Ja, super gerne. Genau, können wir gerne noch was ausmachen. Genau, ansonsten einfach schreiben. Genau, und bei YouTube kann man gerne mal vorbeischauen für so ein paar Tricks oder wenn man einfach Bock hat, das Ganze mitzuverfolgen, versuche auf die Wettkämpfe jetzt mitzunehmen immer, wenn es losgeht und glaubt, der Wettkampftag in Portugal, der kam auch ganz gut an, die Videos sind echt cool geworden, habe ich mir selber so ein paar Mal angeguckt und schon verrückt, also normalerweise gucke ich meine eigenen Videos gar nicht, ich mag das nicht, aber das habe ich tatsächlich selber geschaut.
Ja, sehr schön. Schöne Erinnerungen. Ja, ist doch, Ja, voll. Sehr gut. Magst du noch einmal kurz sagen, wie du bei Instagram und bei YouTube heißt? Ich meine, wir verlinken das sowieso in den Shownotes, aber trotzdem einfach mal.
Genau, bei Instagram findet ihr mich unter lisa_msw_ifbb_pro. Und genau, bei YouTube im Prinzip auch einfach Lisa Maiswinkel IFBB Pro. Und dann solltet ihr mich schon gefunden haben.
Sehr, sehr cool. Eine letzte Sache noch. Lisa, wenn du eine Message jetzt an die Welt da raustragen könntest, was wäre das?
Bleibt euch einfach selber treu, seid ehrlich zu euch selbst und vertraut dem Prozess, dass ihr, wenn ihr immer dran bleibt, ganz wichtig, immer dran zu bleiben, und auch mal scheitert, trotzdem dran zu bleiben. Also im Prinzip, dieses nicht aufgeben, auch wenn es mal schlecht läuft oder wenn man mal einen nicht guten Tag hat, dass dann halt auch morgen der Tag wieder besser wird.
Ja, ich finde, das passt auch sehr gut zu der Folge heute. Mega schön. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe mich wirklich gefreut, dass du heute mein Gast warst. Und hoffe, wir hören uns bald wieder. Spätestens oder frühestens in der Posing-Session.
Super, super gerne. Nee, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr gefallen, hat mir Spaß gemacht, der Podcast. Und freue mich, wenn du zum Posing kommst oder wenn wir eine Online-Session machen. Super gern.
Super. Dann noch einen schönen Abend. Bis dann.
Bis dann. Mach's gut.